Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen. Und heute geht es uns um etwas, das wir alle schon erlebt haben, nämlich Aggressivität im Straßenverkehr. Drängeln, hupen, drohen, beleidigen. Und es scheint auch zuzunehmen und damit auch die Gefahr von Unfällen. Doch woher kommt diese Aggressivität? Was ist das für eine Wut? Und vor allem, gibt es Hoffnung auf Besserung? Was könnte, was sollte man tun? Strengere Polizeikontrollen zum Beispiel? Oder sitzt das Problem tiefer in einer zunehmend aggressiven Gesellschaft, in sozialen Spannungen, in psychologischen Untiefen einer Konkurrenzgesellschaft oder einfach nur alles eine Frage des Benehmens, des Respekts? Welche Erfahrungen machen Sie? Was bereitet Ihnen Stress im Straßenverkehr? Wurden Sie selbst auch schon mal aggressiv? Was war der Anlass? Wie weit sind Sie gegangen? War es Ihnen später vielleicht auch unangenehm? Rufen Sie uns an. 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de oder auch unter Facebook. Und ich freue mich, zwei Menschen hier im Studio zu haben in Berlin, die sich genau mit dieser Thematik bestens auskennen, aus ihrer jeweiligen Perspektive, nämlich zum einen Parisher Sharifi. Sie ist Verkehrspsychologin und bereitet unter anderem auch Kandidaten auf die medizinisch-psychologische Untersuchung MPU vor. Schönen guten Morgen, Frau Sharifi.
Guten Morgen, schön, vielen Dank da für die Einladung.
Und Siegfried Brockmann, er ist Leiter der Unfallforschung der Versicherer und auch hier bei uns im Studio. Schönen guten Morgen, Herr Brockmann.
Guten Morgen.
Frau Sharifi, wie sind Sie hergekommen heute ins Studio?
Mit dem Auto.
Mit dem Auto. In welcher Stimmung?
Ach, sehr gute Stimmung. Also ich musste meine Tochter zur Schule fahren, weil die am Tag der offenen Tür. Also wir sind wie immer früh aufgestanden. 8 Uhr war ich vor ihrer Schule. Dann war ich 8.15 Uhr vor ihrem Funkhaus. Habe ich in aller Ruhe meinen Kaffee getrunken.
Ja.
Ja, Straßenverkehr am Samstag früh ist das
entspannt,
sehr
oder?
Entspannt. Ja.
Mhm. Das heißt, das sind wir schon bei einem wichtigen Punkt, dass Aggressivität im Straßenverkehr auch einfach durch eine Überfüllung der Straßen zustande kommt?
Natürlich. Mhm. Also je mehr Menschen auf die Straße, desto mehr haben wir Konflikte miteinander wahrscheinlich. Ne?
Herr Brockmann, wie sind Sie hergekommen heute früh?
Auch mit dem Auto. Mhm. Und ich war auch schon sehr früh da, weil genau dasselbe passiert. Und überall da, wo man sonst steht, kommt man halt locker durch am Wochenende. Und deswegen ist man eben auch relativ entspannt.
Das heißt, Sie beide sind tägliche Autofahrer, Frau Sharifi?
In der Stadt auch? Auf jeden Fall, ja.
In der Stadt, wo man ja auch viele Alternativen hat, öffentliche Verkehrsmittel,
ja, genau.
Fahrrad, E-Scooter, was es alles gibt?
Natürlich, ich nehme auch schon so weit wie möglich einfach öffentliche Verkehrsmittel, wenn es geht. Aber dadurch, dass ich einfach beruflich sehr viel unterwegs bin, in Berlin, um Berlin herum, Brandenburg und so weiter. Und auf jeden Fall ist das für mich einfach ein besseres Verkehrsmittel, Auto im Moment.
Wie bewahren Sie die Ruhe im Auto?
Ich bin Psychotherapeutin gleichzeitig.
Selbsttherapierend, auch in Stresssituationen.
Also, was ich gelernt habe, soll ich natürlicherweise auch selbst anwenden können. Aber man kann auch nicht sagen, ich bin auch schon immer überall ruhig. Also wir sind alle Menschen natürlich und haben wir auch schon Momente, wo wir tatsächlich einfach machtlos unsere psychische Situation einfach dastehen. Was ich versuche einfach auch schon selbst zu machen, ist das, wenn ich im Auto bin, wenn ich auch das Gefühl habe, dass ich jetzt nicht mehr kann, aus welchem Grund auch immer, dass ich tatsächlich in eine Parkbuchte reingehe erstmal. Das ist meine erste Reaktion. Das habe ich schon jahrelang.
Wenn Sie richtig wütend sind, wenn Sie das Gefühl haben, ich kann jetzt eigentlich nicht mehr weiterfahren vor Wut, oder wie kann man das sich vorstellen? Weil Sie einfach.
Ja, also das ist alltägliche Sachen in Berlin, dass man eventuell früh aufsteht, möchte man einfach auch schon das Kind zur Schule bringen. Und ja, das sehe ich einfach auch schon. Neue Baustelle auf die Straße.
Ja, Baustellen.
Baustellen, genau.
Die Ihnen das Fortkommen erschweren.
Ja,
also. Sind wir schon bei einem Punkt.
Also, wenn Sie eigentlich.
Dass man nicht vorankommt, dass man ausgebremst wird von Baustellen oder
natürlich.
Auch von anderen Autofahrern.
Genau. Also, das ist leider auch schon, sage ich einfach auch, wird man nicht immer aktuell alles angekündigt bekommen, wie die Straßenverhältnisse sind. Also, oder, keine Ahnung, Müllabfuhr steht da auf jeden Fall. Sperrt die Straße. Also in Berlin, ich habe das Gefühl, also man sollte für viele verschiedene Sachen vorbereitet sein. Ja?
Das gilt für viele Aspekte in dieser Stadt, das ist
auf
richtig.
Ja. Genau.
Aber das heißt also, die Nichtplanbarkeit von Hindernissen im Straßenverkehr stresst?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das ist eigentlich auch schon, ich meine, wenn man in Berlin wohnt und schon lange eigentlich Auto fährt oder sowas, ist das sehr wichtig, dass man einfach darauf achtet. Die normale Seiten, die man abrechnet, die sind nicht immer richtig.
Herr Brockmann, was macht Sie aggressiv im Straßenverkehr?
Relativ wenig, muss ich sagen. Aber der Punkt ist eigentlich auch ein anderer. Der Punkt ist, wie wehrt man sich gegen Zumutungen? Oder soll man sich überhaupt gegen Zumutungen wehren? Ich nehme mal ein Beispiel, was gar nicht im Verkehr ist. Nehmen wir mal an, wir stehen beim Bäcker und da ist eine schöne Schlange. Ja? Und was in Berlin immer sehr gut klappt, in anderen Städten weniger. Und dann drängelt sich einer vor. Wie werden die anderen in der Schlange reagieren? Also ob die jetzt alle entspannt bleiben oder dem sagen, hör zu, hier wird sich hinten angestellt. Ich glaube, Letzteres wird passieren. Und das ist auch nicht schlecht so, weil der soziale Kontext, also das, was die Gesellschaft toleriert, auch entscheidend dafür ist, wie sich andere verhalten. Und deswegen muss man immer so ein bisschen abwägen natürlich, was passiert, wenn sich vor mir einer reindrängelt, der jetzt an der ganzen Schlange vorbeigefahren ist. Bleibe ich da völlig locker oder teile ich dem mit, dass das sozial nicht in Ordnung ist. Und ich teile ihm mit, dass das sozial nicht in Ordnung ist. Das hat natürlich eine Grenze, da muss man immer gucken, wie weit man geht. Ich bin aber durchaus nicht der Meinung, dass man alles nur erdulden soll.
Aber die Frage ist natürlich, wie man es dann kommuniziert, ne? Ob man das gleich mit einem aggressiven Unterton tut oder ob man vielleicht fragt, warum drängen Sie sich vor?
Ja, das kann ich natürlich beim Bäcker machen, beim Auto ist es etwas schwieriger, genau. Weil man da eben nicht direkt miteinander reden kann, sehr wohl aber Kommunikationsmittel hat. Es ist eben in unserer
Gesellschaft... Die aber sehr unterentwickelt sind, oder? Da sind wir doch schon bei einem der Probleme, oder? Was haben wir denn? Wir können hupen, wir können das Licht betätigen,
wir können
vielleicht auch unflätige Zeichen machen. Das ist dann, geht dann aber schon sehr weit.
Ja, das ist richtig. Ja, das ist ein Problem, was man aber auch nicht wesentlich verbessern kann, das muss man sagen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass Konflikte dadurch auch nicht unbedingt eskalieren können. Ja, also im Straßenraum, wo man sich direkt gegenübersteht, kann es natürlich viel schnell zu Handgreiflichkeiten führen, als das im Auto der Fall ist.
Aber macht das nicht Menschen auch aggressiv, wenn sie eben nicht gut miteinander kommunizieren können, wenn sie zum Beispiel Sprache eigentlich nicht einsetzen können im Straßenverkehr? Herr Scharifi, vielleicht ist das ein psychologischer Faktor?
Ja, natürlich. Also wir haben schon keine direkte Fahrt zueinander. Wir können nicht direkt miteinander kommunizieren. Wir können eigentlich auch schon nicht unsere emotionale Ebene einfach auch schon in dem Moment bearbeiten, wahrscheinlich. Und das kann eigentlich auch schon sich sammeln. Und natürlicherweise dann haben wir auch schon die Mittel dazu, dass es eigentlich auch Auto uns vorgibt, wir Lichthube geben, einfach huben oder einfach schon abweichen, die anderen den Verkehr verhindern. Viele verschiedene Aktionen, was wir auch schon von der aggressiven Haltung in einem Autoverkehr sehen. Ich bin der Meinung stark, dass wir eigentlich auch schon, wo wir kommunizieren können, dass wir einfach auch schon den Mittel dafür haben, dass wir einfach auch schon nicht so Deeskalationen führen, aber meistens auf die Straßen
zum haben Beispiel, wir die Situation. Wie kann man deeskalieren in einer Situation im Straßenverkehr im Auto, wenn jetzt zwei Autos sich streiten um einen Platz?
Das ist eine ganz, ganz schwere Frage, wo wir einfach auch schon im Hintergrund schauen sollen, eigentlich wie die Menschen sind an sich. Also ich meine, jeder Mensch ist anders. Also Menschen sind die sehr temperamentvoll sind. Es gibt auch Menschen, die einfach auch schon gut Ruhe bewahren können. Ne? Und es sind unterschiedliche Handhabungen, was wir auf dem Straßenverkehr haben. Es gibt auch Menschen, die ihr Rechte unbedingt mit Gewalt bekommen wollen. Es gibt die Menschen, die eigentlich auch Rechte bekommen können, weil die einfach auch andere Art und Weise von einem Verhalten kennen. Also im Endeffekt, mehr oder weniger geht es einfach auch schon, wie wir aufgewachsen sind, wie sind wir eigentlich von dem Temperament her und wie reagieren wir und wie bestätigen wir uns auf unsere eigenen Reaktionen. Ne? Und wenn wir alles zusammensammeln, können wir einfach sagen, wir haben mit individuellen Menschen zu tun, die viel verschiedene Sachen im Hintergrund haben.
Wir müssen nur jetzt ein bisschen gucken. Wir reden jetzt immer noch von Auto-Auto. Ne? Also beide sind im geschützten Raum vergleichsweise, solange sie jedenfalls nicht aussteigen. Ich glaube, richtig spannend wird das auch mit den neuen Verkehrsmitteln, also Fahrrad, Fußgänger, Scooter, Sie haben es eben schon angesprochen, die ja viel unmittelbarer gefährdet werden durch andere, beispielsweise durch zu enges Überholen. Also wie soll jetzt so ein Radfahrer reagieren? Soll der das einfach stoisch über sich ergehen lassen, wenn er im 10 Zentimeter Abstand überholt wird? Und das glaube ich eben nicht. Denn nur so vermittelt sich letztlich auch natürlich untereinander, was geht und was nicht geht.
Was soll er denn machen, der Fahrradfahrer, wenn er überholt wird mit 10 cm Abstand und man trifft sich dann wieder an der Ampel? Soll er dann ein Gespräch beginnen? Draußen ist es wie heute Morgen vielleicht so um die 0 Grad. Der Autofahrer hat bestimmt keine Lust, sein Fenster runterzulassen, um mit ihm ins Gespräch zu kommen. Die Ampelphase ist kurz. Was macht man?
Ja, tatsächlich habe ich das auch schon öfter gesehen. Radfahrer, die dann mehr oder weniger gelassen versuchen, ein Gespräch anzufangen. Ich finde das nicht falsch, ehrlich gesagt. Denn natürlich über den öffentlichen Diskurs findet viel mehr statt. Man kann nicht mit jedem Autofahrer persönlich darüber sprechen. Zeichen, das ist klar. Aber wenn ich mich konkret bedroht gefühlt habe, finde ich das durchaus in Ordnung und noch keinen aggressiven Akt, wenn man versucht, dieses Thema auch dann ins Gespräch zu bringen an der nächsten Kreuzung.
Die Frage ist, ob Menschen dann bereit sind, auf auch Fehler einzugestehen, ne? Im Straßenverkehr. Das ist ja leider oft schwierig, oder? Ich meine, Sie, Parashar Sharifi, Sie bereiten ja Kandidaten vor auf die medizinisch-psychologische Untersuchung, MPU, also das, was Sie tun müssen, um den Führerschein wiederzubekommen. Was ist Ihr Eindruck? Sind Menschen wirklich lernfähig?
Also solange die Menschen zu uns kommen und eigentlich den Auftrag uns geben, dann heißt es, die wollen was ändern und die wollen was lernen.
Sie wollen ihren Führerschein zurück, aber ja. Wollen Sie auch wirklich Ihr Verhalten ändern?
Ich meine, den Auftrag ist es so, also Sie können eigentlich auch in Deutschland, vor allem in Berlin wählen, ob Sie den Führerschein brauchen oder nehmen Sie öffentliche Verkehrsmittel. Das ist ganz einfach, ne? Aber wenn Sie einfach zu uns kommen, mehr oder weniger tatsächlich wollen Sie einfach mobil sein und mehr oder weniger sind Sie auch bereit, was zu machen. Aber wir sind nicht eigentlich auch schon, also ich würde persönlich auch nicht meine Fehler einstellen und sagen, das war meine Schuld. Das ist eigentlich auch schon unsere Natur als Mensch, dass wir eigentlich auch keine Schuld aufnehmen wollen. Ne? Das ist schon schwer, einfach auch schon eigene Schuld aufzunehmen und darauf auch schon spontan reagieren. Man braucht einige Handwerk, einige Mittel, einige Techniken dazu. Was ich aber auch schon oft einmal sehe bei meiner Klientel, ist das, dass sie erstes, vielleicht zweite Sitzung ein bisschen so resistent sind und einfach auch schon andere Gedanken haben, dass es statt, dass mit bewusst sowas macht und so weiter und so fort. Aber ich kann
das nicht. Das ist ja oft so, ne? dass viele das Gefühl haben, sie werden drangsaliert von der Polizei oder vom Staat oder sie werden abgezockt, wenn sie mal eine Geschwindigkeit überschreiten und dann relativ wenig bezahlen müssen im internationalen Vergleich, aber trotzdem sich noch beschweren darüber.
Genau, aber ich bin auch international unterwegs. Ich gehöre zu dem Traffic Psychology International Gruppe und wir haben schon zweimal im Jahr einfach auch Kongressen, die wir einander besuchen und dann sehen wir eigentlich auch schon, was die Möglichkeiten in andere Länder sind. Ich komme ursprünglich aus dem Iran. Ich kann einfach auch schon wissenschaftlich auch behaupten, das, was wir in Deutschland machen, ist was Gutes. Und was wir leider einfach in der internationalen Vergleich nicht haben, ist es, in meinem Land gerade eben haben wir schon mehr als 25.000 tödliche Unfälle im Jahr. Wenn wir das mit Deutschland vergleichen.
Jetzt, ne? Im Iran, genau. Mm. 25.000 tödliche Verkehrsunfälle im Jahr.
Okay. Im Jahr, genau.
Das waren, glaube ich, Zahlen, die es zumindest in Westdeutschland in den Anfang der 70er, Ende der 60er gab.
1970, 21.000.
Wo es auch noch keine Gurtpflicht gab. Und
genau. Wo noch viele. Seitdem ist bei uns natürlich sehr viel passiert.
Und am Telefon ist Leonard Jentgens aus Paderborn. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Wir sind ganz Ohr.
Ich habe, weil das Gespräch weitergegangen ist, einige kurze Anmerkungen. Die erste, die ich machen wollte, ich war gerade etwa 3 Wochen in Schweden unterwegs und Skandinavien. Bin dort etwa 1.500 Kilometer gefahren. Mir ist nicht ein einziger Drängler, ein einziger Raser begegnet, selbst in der Nähe von Stockholm auf der Autobahn nicht. Der Verkehr fließt ruhig, diszipliniert. Auf den Landstraßen ist 80 vorgeschrieben, auf den Autobahnen 100 oder maximal 110. Also ein struktureller Grund, warum es zu meines Erachtens zu diesen Aggressivitäten kommt, ist dieser wahnsinnige Beschleunigungsspirale, in der wir uns allgemein gesellschaftlich befinden. Es ist mir völlig unverständlich, warum kein Tempolimit eingeführt wird. Das ist das eine. Ja. Das andere, ich erlebe Aggressivität im Straßenverkehr täglich sehr stark von Fahrradfahrern, die sich sehr undiszipliniert verhalten und meinen, jederzeit überall schnell und mal eben durchzukommen. Das ist der zweite Punkt. Und das dritte, Reaktionen auf Aggressivität. Ich erinnere mich, dass ich früher als Student mit meiner Ente nach Göttingen unterwegs war und konnte natürlich nicht so schnell fahren. Und wenn dann die Raser kamen, habe ich in aller Seelenruhe denen einen Handkuss zugeworfen.
Dann waren die immer. Hat das funktioniert? Wie waren die Reaktionen darauf?
Die waren völlig verblüfft.
Handkuss zurück, nein.
Guckten sofort in die andere Richtung und also hörten auf mit ihrer Aggression.
Naja, vielleicht.
Ja, das waren meine Anmerkungen.
Herr Jentgens, ich danke Ihnen sehr für diese Erzählung, auch vor allem von dem Handkuss, was mir persönlich sehr gut gefällt. Viele Grüße nach Paderborn. Herzlichen Dank für den Anruf. Schönes Wochenende noch.
Danke, tschüss.
Und er hat natürlich da etwas angesprochen, was wir ja kurz auch schon im Gespräch hatten, nämlich die Art der Kommunikation untereinander zwischen Autofahrern. Bleiben wir jetzt doch nochmal bei den Autofahrern, die ja eben schwierig ist, wir haben es gesagt. Ne? Was können wir? Wir können hupen, wir können Licht geben und so weiter. Aber ansonsten an Gesten, gibt es wirklich auch deeskalierende Gesten? Also Handkuss könnte was sein, aber kann auch als Provokation empfunden werden. Ne?
Ja,
das ist alles so viele Missverständnisse, oder?
Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Aber eine freundliche Kommunikation kann niemals schaden. Ne? Also kennen Sie das Spiel Mensch, ärgere dich? Hm. Wir sagen in Stressbewältigung, Mensch, ärgere dich richtig. Hm. Also Mensch, ärgere dich nicht, also das ist das Spiel, aber Mensch, ärgere dich richtig ist es eigentlich auch schon die Kommunikationsart, was wir eigentlich auch trainieren sollen. Also
wie ärgert man sich richtig? Was kann man da lernen für den Straßenverkehr?
Meistens haben wir eigentlich auch schon das Ziel, als sage ich einfach die Richtung Aggression. Manchmal haben wir tatsächlich nicht im Auge. Also wenn ich einfach aufbrausend von zu Hause rauskomme, weil ich einfach einen Streit hatte zu Hause, aber der Autofahrer draußen, der ist nicht schuld dran. Ne? Also das heißt, aber im Straßenverkehr, wenn ich tatsächlich einfach auch schon nicht gelernt habe, wie ich mit meinen Aggressionen insgesamt umgehe, dann natürlich nutze ich einfach den Straßenverkehr dazu, dass ich sage, okay, gut, jetzt habe ich die Möglichkeit, hier einfach auch schon sozusagen zu rasen und diese Stress und diese aggressives Aufbrausen einfach auch schon erledigen zu können. Ne?
Ja, man muss das tatsächlich auch noch mal ein bisschen grundsätzlicher anpacken, das Thema. Denn man kann natürlich im Straßenverkehrssystem das nicht lösen, was wir gesamtgesellschaftlich als Problem haben. Die Skandinavier, auch Holländer, gehen ganz anders auch miteinander um, wenn sie nicht im Auto sitzen. Und dann kommt eben noch erschwerend dazu, dass wir im Auto nur begrenzte Kommunikationsmöglichkeiten haben. Natürlich habe ich jetzt nicht die Lösung parat, aber ich glaube, insgesamt haben wir eine gesellschaftliche Entwicklung, die sehr dahin geht, dass jeder individuell sein Glück sucht und auch meint, einen Anspruch darauf zu haben. Und wenn ich das jetzt natürlich ins Verkehrssystem übertrage, wo ich quasi ständig daran gehindert werde, sozusagen mein Glück zu machen, weil mir einer im Weg herumsteht, dann führt das zu Aggression. Aber letztlich müssen wir gucken, wie wir alle insgesamt miteinander umgehen und eben nicht nur im Straßenverkehr.
Also Straßenverkehr verstärkt Aggression, verstärkt Spannungen. Ist das so? Kann man das so sagen?
Ja, zweifellos. Wenn Sie jetzt mal 100 Leute in einen sehr engen Raum sperren, dann können Sie denen ein paar Regeln geben. Dann wird das nicht lange dauern, bis der Erste die Regeln bricht, weil er sich dadurch einen Vorteil verspricht. Und das Problem im Straßenverkehr ist bedauerlicherweise, dass der die Regeln bricht, in der Regel auch erfolgreich ist. Das heißt, er ist schneller am Ziel oder hat den Parkplatz, den der andere nicht hat. Und das verstärkt natürlich das Fehlverhalten, wenn das nicht sanktioniert wird und ich Erfolg habe mit diesem Verhalten.
Was ist eigentlich psychologisch genau der Punkt, dass man sozusagen nicht aufgehalten werden will in seinem Weg? Ist das das Grundproblem? Was ja nicht nur Autofahrer kennen, das kennen natürlich auch Spediteure, das kennen Lkw-Fahrer, Fahrradfahrer. Man möchte eigentlich nicht anhalten beim Fahren, ne?
Ja, natürlich. Mhm. Und wir behaupten und wir sind eigentlich auch der Meinung, dass es eine positive Verstärker ist auf ein maladaptives Verhalten. Also wir sagen eigentlich, ein Verhalten ist eine Äußerung von viel verschiedenen Sachen. Also meine Normen, meine Werte, mein biografischer Hintergrund, die spielen alle große Rolle. Wenn ich aber auf die Straßenverkehr wegen meinem Fehlverhalten nicht angehalten werde und schneller den Parkplatz finde, schneller eigentlich auch schon ans Ziel komme, habe ich einfach auch schon auf diese nicht korrektes Verhalten, aber eine positive Verstärker für mich selbst. Also ich belohne mich selbst damit,
sieht,
ich bin ein guter Fahrer. Ne? Also genau. Und dadurch fallen wir eigentlich auch in einen Gewohnheitszirkel, wo das im Endeffekt nicht richtig ist, sondern einfach uns wirklich einfach so weit bringt, dass wir eine Gewohnheit haben, dass wir immer einfach als Erstes da sein wollen, dass wir eigentlich der erste Parkplatz, dass wir immer auf die eigenen Rechte eigentlich behaupten wollen. Und das führt dazu, dass man auf Dauer ein Autofahrer ist, der nicht relaxed ist, der nicht entspannt ist. Ne?
Sollten wir also vielleicht auch noch diskutieren oder beziehungsweise als Frage stellen, inwieweit man Verfehlungen im Straßenverkehr stärker sanktionieren sollte, denn wir haben ja durchaus eine Debatte auch in Deutschland, inwieweit vielleicht allzu viel Milde herrscht gegenüber Regelüberschreitungen. Was tun gegen Aggressionen im Straßenverkehr? Etwas, was wir, glaube ich, alle fast alltäglich erleben und erdulden und erleiden müssen, vielleicht auch selber zum Teil Aggressionen haben, die wir nicht immer gut kontrollieren können. Wie gehen Sie damit um? Drängeln, hupen, drohen, beleidigen. Es scheint zuzunehmen. Noch woher kommt diese Aggressivität? Und wir haben auch schon mehrere Stichworte hier gehört, zum Beispiel der internationale Vergleich, der sehr interessant ist, glaube ich auch, wo jemand also anrief aus Paderborn und seine Erfahrung in Skandinavien erzählte, in Schweden, das heißt also sehr viel entspannter. Sie haben jetzt den Iran erwähnt, Peresher Sharifi, wo Sie groß geworden sind, wo Sie auch schon Verkehrserziehung betrieben haben und von Tausenden von Verkehrstoten im Jahr erzählen. Das heißt, dort ist alles noch viel schlimmer?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch schon die Bestätigung, dass ich immer weiter an meine Klienten hier in Deutschland auch gebe. Ich bringe auch die internationalen Vergleich, auch nicht nur im Iran, auch in Türkei haben wir das gleiche Problem. Wir haben auch viele türkische Bürger hier, die natürlich einfach davon betroffen sein könnten, wenn sie ihre eigene Heimat gefahren wären. Ne? Natürlich ist das ein wichtiger Punkt, weil die Maßnahmen, die wir hier in Deutschland haben, das basiert auf verhaltenstherapeutischer Ebene. Im Endeffekt, was mache ich nach dem Unfall? Was mache ich, nachdem mein Führerschein entzogen worden ist? Im Iran haben wir leider bis heute auch keine Maßnahmen in dieser Richtung. Das ist eine kurzfristige Verkehrserziehung, wenn wir auch das sagen sollen, aber das ist einfach auch nicht so.
Aber wird auch der Führerschein entzogen, wenn man sich ganz grob fahrlässig und falsch verhält?
Das ja, schon. Aber über Falschverhalten wird nichts gemacht. Und das ist eine große Ursache, warum wir einfach auch schon nach dieser Unfälle, nach dieser tödlichen Unfälle im Endeffekt die Menschen nicht den richtigen Weg zeigen können. Also im Endeffekt ist Strafe, pädagogisch betrachtet, stoppt erstmal das Verhalten, aber für kurzer Moment, für kurze Dauer. Aber auf lange Dauer müssen wir die Menschen sagen, okay, gut, wenn du bestraft wirst, was kannst du anders machen?
Herr Brockmann, könnte es sein, dass die deutschen Versicherer mehr Ausgaben haben als die amerikanischen und die schwedischen?
Das weiß ich jetzt nicht. Ich bin Gott sei Dank, nur Unfallforscher. Aber es gibt natürlich Länder, wo das auch deutlich mehr Ausgaben gibt. Also Italien zum Beispiel oder südeuropäische Länder, wo
man. Ich würde mal positive Beispiele nennen. Ich würde mal Schweden jetzt wieder erwähnen.
Ja, aber nehmen wir mal ein Beispiel. Also die Ausgaben kenne ich jetzt tatsächlich nicht, aber natürlich die Unfallzahlen, das ist ja klar, in Schweden besser. Aber wenn Sie mal ein Land wie Großbritannien nehmen zum Beispiel, was ja eine sehr ähnliche Struktur hat, auch sehr viele größere Städte eben, nicht nur Land. Und trotzdem schneiden die in der Unfallentwicklung schwere Unfälle und Getötete regelmäßig deutlich besser ab als Deutschland, dann sieht man schon, dass das eben nicht nur mit der Enge zu tun haben kann, sondern möglicherweise eben auch im Umgang miteinander, den wir sonst so pflegen, auch außerhalb des Straßenverkehrs.
Eine kulturelle Frage auch letztlich, ne?
Absolut. Und wenn man mal das Thema MPU noch mal kurz aufgreifen darf. Also wir haben ein sicherlich nicht schlechtes System, aber wenn Sie denken, dass wir ungefähr 800 Delikte auf ein entdecktes Delikt haben, dann können Sie sich vorstellen, was das heißt, wenn jemand 8 Punkte einfährt. Also viele Delikte haben ja auch gar keine Punkte bei uns. Bis der 8 Punkte eingefahren hat, also bei Frau Sharifi landet, wie der sich bis dahin verhalten
das
hat.
Das Hundertfache muss schon passiert sein.
Dann kann man sich das schon vorstellen und vielleicht kann man da auch mal überlegen, ob wir eher eingreifen.
Mhm. Am Telefon ist Roland Erben in Braunschweig. Schönen guten Morgen. Sie sind unterwegs. Sie sind unterwegs. Im Auto oder im LKW oder was ist Ihr Gefährt?
Ich fahre LKW und bin jede Woche so mal zwischen 2.000 bis 3.000 Kilometer unterwegs.
Das ist eine Menge. Wie groß ist Ihr? Ja. Wie groß ist Ihr LKW? Richtig schwer?
Ich fahre 40 Tonnen Sattelzug.
Das ist, glaube ich, Herr Brockmann nickt schon. Das ist, glaube ich, was richtig Schweres, ne?
Viel schwerer geht's bei uns eigentlich nicht.
Ja. Wir sind ganz Ohr.
Ich gehe an diese ganze Geschichte im Straßenverkehr ein bisschen anders ran als, glaube ich, so 75-80% der Leute. Ich bin unterwegs mit und denke, wir sind alles nur Menschen und Fehler passieren.
Das heißt, Sie sind dann eher nachsichtig? Und verzeihen die Fehler der anderen?
Ja, ich reagiere auf vieles mit einem Schulterzucken, drehe mich in die andere Richtung und habe das innerhalb von 5 Minuten vergessen, zu 90%, sagen wir mal so.
Und die 10%, die übrig bleiben, was macht sie wütend?
Das zum Beispiel vor mir einscheren unter Ausbremsen, was mir pro Tag bestimmt 20 Mal passiert. Das kann ich nicht leiden.
Das kann ich mir vorstellen. Machen das Kollegen von Ihnen oder Autofahrer oder was ist Ihre Erfahrung?
Hauptsächlich Autofahrer, die unbedingt denken, die müssen mich noch überholen, um dann langsam zu fahren, anstatt hinter mir einzuscheren und hinter mir langsam zu fahren. Da kann ich auf die Dauer, werde ich doch aber auch zornig.
Und wie gehen Sie mit Ihrem Zorn um? Also den müssen Sie dann ja wegschlucken. Mit einem 40-Tonner können Sie ja nicht ernsthaft da in Kommunikation treten mit einem Auto, oder?
Ich kann schon in Kommunikation treten, indem ich zum Beispiel den Abstand zu meinem vorausfahrenden verringere und das Einscheren ein bisschen erschwere. Aber ich versuche es nicht zu machen.
Herr Brockmann, wie finden Sie das? Also
ja, der Herr Erben hat offenbar guten Willen, aber wenn es, also er kann ja nur maximal 89 fahren, jedenfalls wenn das Auto nicht manipuliert ist. Und das heißt, ihm begegnen natürlich viel weniger Fälle, die ein Pkw-Fahrer, der deutlich schneller unterwegs ist, ärgern könnten. Aber immer dann, wenn ihn etwas ärgern kann, ärgert er sich offenbar auch. Und wenn man sagen, ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe durchaus auch Verständnis dafür, aber der Punkt ist, wenn er jetzt sagt, ich fahre dann näher ran, da muss der Unfallforscher natürlich stehen ihm die Haare hoch, weil dann wird es gleich gefährlich. Ne?
Aber das passiert selten, habe ich so gehört aus Ihren Worten, oder Herr Erben?
Ja, es passiert sehr selten.
Ja.
Ich nehme mich auch zusammen und dann ist das schon gut. Ich bin sehr defensiv unterwegs, ich fahre keine 89, ich fahre nur 83.
Sehr vorbildlich.
Und wenn Sie, wie ändert sich Ihr Verhalten, wenn Sie im Auto fahren, als Privatmann?
Erstmal habe ich eine ganz andere Übersicht. Ich sitze hier im LKW auf eine Art wesentlich höher und besser. Im PKW sitze ich tiefer und sehe ganz andere Sachen.
Im LKW sehen Sie weniger letztlich, ne?
Nach vorne mehr, nach hinten weniger.
Herr Erben, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und wünsche noch gute Fahrt heute. Danke. Roland Erben aus Braunschweig unterwegs mit seinem LKW. Herr Brockmann, Sie wollten noch was sagen?
Ja, also das ist jetzt ein sehr schönes Beispiel dafür natürlich, wie wir uns alle im Straßenverkehr verhalten. Denn wir sind ja sozusagen aus der Evolution heraus eben doch auch Tiere. Das heißt, wir wollen ein Revier haben. Und das Revier, was wir im Straßenverkehr haben, ist der sogenannte Fahrschlauch vor mir. Ja, also den beanspruche ich für mich. Und wenn ich 80 fahre...
Das, was wir so im Frontfenster
was
sehen.
Was wir vor uns sehen. Ja. Ja. Denn wenn ich 80 fahre, ist der natürlich deutlich kürzer, als wenn ich 200 fahre. Das ist auch übrigens ein Thema Tempolimit. Je schneller ich fahre, umso größer ist der Raum, den ich meine, dass das meiner ist. Und umso kritischer wird es natürlich, wenn den einer betritt oder befährt.
Am Telefon sitzt Franz Xaver Zier aus Stuttgart. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Herr Erben hat was ganz Tolles gesagt. Das bringt mich auch gleich zu meiner Aussage. Die Lkw-Fahrer haben unter sich eine recht geringe Geschwindigkeitsdifferenz. Deswegen gibt es zwischen denen auch immer recht wenig Stress. Das Problem beruht, glaube ich, auf großen Geschwindigkeitsdifferenzen. Und da entsteht dann oft Stress zwischen den Leuten. Sowohl auf der Autobahn als auch innerorts.
Das heißt, Sie plädieren auf der Autobahn für ein Tempolimit. Höre ich das daraus, dass die Unterschiede nicht mehr so groß sind?
Genau. Das fände, glaube ich, wäre ein Punkt, um ganz viel Stress auf den Autobahnen zu vermeiden.
Sind Sie selbst viel unterwegs mit dem Auto?
Ja, nicht ganz so viel wie Herr Erben, aber
auch beruflich
mit einem Mercedes-Sprinter. Ja. Mit einem Mercedes-Sprinter und das vor mir einscheren und dann ausgebremst werden, passiert mir auch oft von PKWs.
Wie reagieren Sie drauf? Gar nicht.
Ich fahre normalerweise mit einem Tempomat konstant 130, halte mich also an die Richtgeschwindigkeit auf deutschen Autobahnen. Und wenn jemand vor mir einschert und dann auf 120 abbremst, dann überhole ich halt nach kurzer Zeit wieder. Und wenn ich Pech habe, werde ich dann wieder zurück überholt und irgendwann ist es mir dann egal und dann halte ich an einem Parkplatz, rauche eine Zigarette und fahre dann weiter.
Frau Scharifi, genau das, was Sie vorhin auch gesagt haben, ne? Dass man einfach manchmal auch einfach mal kurz anhalten sollte, mal kurz eine Pause machen sollte. Ne?
Aber ohne Zigarette bitte. Ne?
Gut, das ist dann noch das kleinste Übel, würde ich sagen. Zigarette kann auch beruhigen. Herr Zier, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Ja, gerne.
Viele Grüße nach Stuttgart. Und da haben wir es natürlich immer wieder, klar, das Thema Tempolimit kommt immer wieder auf, natürlich. Wir haben es ja letztens wieder in der Politik erlebt, dass es den Versuch gab, im Bundestag so etwas durchzusetzen. Eine Abstimmung ist dann gescheitert. Herr Brockmann, Frau Scharifi, sozusagen ist ja fast schon eine Gewissensfrage in Deutschland, ob man für Tempolimit auf Autobahn ist oder nicht. Wie sehen Sie es?
Also politisch betrachtet ist das vielleicht interessant für Deutschland, dass es kein Tempolimit gibt. Ich kann das nicht behaupten. Warum ist das noch frei, also sozusagen die Straßen, wo man ohne Tempolimit fahren kann. Aber was ich sagen kann, eigentlich für eine psychologische Sicht, ist, das Tempolimit kann man auch in den eigenen Kopf haben. Wenn ich im Auto, im Straßenverkehr eigentlich auch schon fahre, das ist wichtig, dass man im Hintergrund weiß, warum stehen eigentlich auch schon einige Schilder auf der Straße. Ne? Wenn ich aber schon immer eigentlich Vorbehauptungen habe, das ist eigentlich nur alles Geldmacherei von der Stadt oder sowas und so weiter. Also im Endeffekt, wenn ich einfach immer das Problem auf die andere so projektieren sollte, dann muss ich einfach bei mir auch denken, warum tue ich das so? Ne?
Herr Brockmann, wann ist hohe Geschwindigkeit Aggression? Unter welche Bedingung?
Ja, also prinzipiell, also umgekehrt die Frage natürlich, prinzipiell ist hohe Geschwindigkeit erstmal keine Aggression. Wenn man sich jetzt vorstellt, man wäre auf einer Rennstrecke und gar kein anderes Auto ist da, dann ist hohe Geschwindigkeit erstmal keine Aggression, allenfalls gegen mich selber. Aber sobald andere Fahrzeuge dort unterwegs sind mit anderen Geschwindigkeiten und insbesondere...
Und das ist 99,9% der Fälle.
Das ist so, ne? So dann ja. Ist das natürlich bereits... Also in anderen Gesellschaftsbereichen würde man sagen, übergriffig. Ja? Also das ist...
Auch wenn man es darf.
Ja, also mit dem Dürfen, das ist auch so eine Sache. Die Leute glauben immer, sie könnten 250 fahren. Aber wie der Herr eben gesagt hat, haben wir eine Richtgeschwindigkeit. Das heißt, wenn jetzt ich 250 fahre und vor mir würde mit 140 einer herauskommen, der mich nicht gesehen hat, weil man mit diesen Geschwindigkeiten kaum umgehen kann als Mensch... Mhm. Und der würde mir hinten drauf knallen, dann ist das juristisch noch lange nicht entschieden. Ja, also die meisten unterschätzen eben, was das bedeutet, denn der Richter geht erstmal von 130 aus und sagt dann, ja, war das in dem Fall möglich, schneller zu fahren und da es zum Unfall gekommen ist, kann man schon mal a priori sagen, nein, sonst wäre es nicht zu dem Unfall gekommen. Und um nochmal diese Grundsatzfrage zu beantworten, natürlich hat also je höher die Geschwindigkeit, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass es zum Unfall kommt, ja, weil natürlich auch die Reaktionszeit, die meisten vergessen, dramatisch den Anhalteweg verlängert. Je schneller ich fahre, dann habe ich natürlich die Gewalt durch die Geschwindigkeit, also die reine kinetische Energie. Und das Dritte ist das Thema, was der Herr eben auch schön angesprochen hat, der Differenzgeschwindigkeiten. Das heißt, wir müssen uns jetzt nicht auf einen Wert festlegen, 130, 120 oder was. Es könnte theoretisch sein, dass ich bei 150 sogar ähnlich positive Effekte habe, einfach weil sich alles gleichförmiger bewegt und eben nicht so wie heute, ja, rechts wird 80 gefahren, in der Mitte 130 und wenn ich dann aber nach links raus will, dann wird es schon kritisch auf dreispurigen Autobahnen, weil da eben sehr, sehr schnell gefahren wird. Und deswegen spricht eben vieles dafür, das zu homogenisieren. Der Streit ist meines Erachtens auch gar nicht mehr, wollen wir da eingreifen, sondern wollen wir das flächendeckend über 24 Stunden. Denn ich habe natürlich völlig andere Verkehrsstärken in der Nacht zum Beispiel und könnte auch durch intelligente Beschilderung, diese Schilderbrücken auf der Autobahn, auch punktuell und je nach Verkehrsstärke eingreifen. Und das scheint mir jetzt erstmal im ersten Hieb der Überlegung, müsste man darüber nachdenken.
Was tun gegen Aggressionen im Straßenverkehr? Das ist unser Thema. 0800 2254 2254. Und angerufen hat uns auch Maria Kirsch aus Birkenfeld. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wo ist das schöne Birkenfeld?
Wo das ist? Im Rheinland-Pfalz, an der Grenze zum Saarland.
Wir sind ganz Ohr. Wie sehen Sie es, was die Aggression im Straßenverkehr angeht?
Ja, ich habe einen uralten Spruch. Ich fahre jetzt fast 40 Jahre Auto und den Spruch kenne ich schon über 40 Jahre von einem uralten Onkel. Und zwar hat er gesagt, wenn man im Auto sitzt, am Steuer, muss man Zeit haben. Fertig, aus. Das ist alles, ne? Zeit für die Fehler der anderen und der eigenen. Zeit für die Dummheiten der anderen und der eigenen und Zeit für die Unverschämtheiten, die auch passieren. Ne? Hm. Die Wut ist der falsche Partner, habe ich eben gesagt.
Und das heißt, Sie schaffen das auch immer? Immer genug Zeit einzuplanen? Sie gehen einfach ein bisschen früher los und dann geht's schon?
Ja, auch wenn ich spät dran bin. Ich muss jetzt Zeit haben. Fertig, aus. Da gibt's nichts.
Sie fahren überwiegend Auto?
Im
ländlichen Bereich?
Ja. Ich habe jetzt 5 Jahre versucht, umweltfreundlich zu Fuß zu gehen. Ich muss es leider aufgeben.
Warum?
Naja, weil der Nahverkehr viel zu teuer ist und mich auch nicht irgendwie so mobil werden lässt, wie ich es mir dann doch wünsche. Ne?
Sehr ländlich bei Ihnen, Birkenfeld? Klein?
Sehr ländlich und ich wohne oben auf dem Berg und ich habe jetzt genug Einkaufstüten hier hochgeschleppt. Das macht mich aggressiv.
Frau Kört, ich danke Ihnen sehr für den Anruf und viele Grüße ins fast schon saarländische Rheinland-Pfalz. Vielen Dank.
Ja, danke schön.
In Birkenfeld. Tschüss. Irene Bohlen aus Berlin, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Was regt Sie am meisten auf im Straßenverkehr?
Also ich bin sowohl Autofahrerin als auch Radfahrerin und wollte gerne auf den ersten Beitrag zurückkommen, dass eben die Radfahrer undiszipliniert fahren, die Regeln nicht einhalten, ohne Licht fahren und so weiter und so fort. Das kennen wir ja alle. Und ich denke, dass das auch gefährlich ist für diese Leute, dass sie kamikazeartig über die Straße flitzen. Und wie ich beobachtet habe, sind das meistens Männer in Sportkleidung, die können jung oder können alt sein. Und sie müssen sich dessen bewusst sein, dass sie auf der Straße sind und nicht bei der Tour de France. Und was ich auch sehr gefährlich finde, dass auch schon die Jungs, also vielleicht 10, 12, 13, so fahren. Da wundere ich mich, wo bleiben die Eltern? Und wenn das so ist, da müsste man, weil das Radfahren so populär ist, auch in den Schulen und wie stark darauf achten, dass die Kinder die Straßenregeln beigebracht
werden. Wie ist es eigentlich bei Ihnen? Sie wechseln ja offenbar, ne, die Verkehrsmittel. Also Sie sagen, Sie sind Fahrradfahrerin, aber auch Autofahrerin. Hilft das denn, dieser Perspektivwechsel für Sie, die jeweils andere
Auf
Seite zu
Fall.
Verstehen?
Also ich bin schon älter und bin mit einem Rad sozusagen auch aufgewachsen. Und ich fahre nicht in voller Geschwindigkeit über die Straße, sondern ich fahre langsamer und gucke, ob nicht jemand von rechts kommt. Aber das machen die meisten schnellen Männer überhaupt nicht. Also da muss ich für die Frauen ein bisschen auch sprechen. Die fahren gemütlich ihrem Ziel entgegen meistens. Und das Einzige, was sie manchmal machen, dass sie zu zweit sich unterhalten mitten auf der Fahrbahn. Aber das ist sehr wenig. Also hauptsächlich habe ich schlechte Erfahrungen mit diesen Männern, die ihre sportlichen Ambitionen da irgendwie ausleben wollen.
Herr Bortmann, haben wir hier ein Problem mit Männern auf Fahrrädern in deutschen Städten?
Wir haben ein Problem mit Männern im Straßenverkehr. Das ist ganz klar, das sieht man in jeder Unfallstatistik, auch gerade bei der Schwere der Unfälle, ist das ein überwiegend männliches Problem. Und das hat möglicherweise auch mit unserer Evolution zu tun. Männer sind vom Grundsatz her wahrscheinlich schon aggressiver in ihrer Umgebung. Und ich muss es leider so sagen, natürlich stehe ich eher auf der Seite der Fahrradfahrer, weil sie auch eine gejagte Spezies sind. Aber auch Radfahrer sind nicht a priori bessere Menschen. Und deswegen teile ich auch die Diagnose, dass gerade Männer, auch wenn sie auf dem Fahrrad sind, das Gleiche machen wie Autofahrer, nur mit anderen Mitteln, sich nämlich versuchen durchzusetzen.
Aber da gefährden sie sich ja meistens selbst, ne?
Das ist tatsächlich so, aber das wäre jetzt für mich kein Grund zu sagen, na dann lass es ruhig
machen. Nein, das ist natürlich nicht. Aber weil wir ja über Aggression im Straßenverkehr reden und da spricht natürlich Irene Bohlen aus Berlin etwas Wichtiges an, nämlich die Platzverteilung in den Städten. Gerade auch in Berlin kann man das, glaube ich, ganz gut beobachten, dass ja immer mehr Menschen auch Fahrrad fahren, dann kommen die E-Scooter dazu, viele andere Verkehrsmittel. Spielt das auch eine Rolle, sage ich mal, dieser Verteilungskampf des Platzes, was Aggression im Straßenverkehr angeht?
Ja, erstmal ist es sowieso so. Also wenn ausreichend Platz für alle da ist, dann habe ich ein deutlich kleineres Problem mit Aggression, das ist klar. Und die Radfahrer haben natürlich ein besonderes Problem, weil sie halt viel weniger Platz haben. Selbst da, wo ich eine ordentliche Radverkehrsanlage habe, ist die oft so schmal, dass man sich dort nicht sinnvoll überholen kann als Radfahrer. Das ist aber den Kommunen im Wesentlichen schon klar, muss eben doch eine ganze Menge passieren. Wo wir nur aufpassen müssen, ist, dass der Radfahrer sozusagen dann nicht ausweicht, was wir auch sehr oft sehen, auf den Fußweg. Die Scooter machen das ja auch, obwohl es nicht erlaubt ist. Und dass das hier nicht nach dem Prinzip...
Mit der Begründung, weil die Straße zu gefährlich ist.
Ja, weil die Straße zu gefährlich ist oder weil man dort schneller vorkommt. Das kann auch sein. Also man fährt auch auf der falschen Straßenseite zum Beispiel und auf den Gehweg, weil man sagt, ich will ja sowieso gleich links abbiegen. Das Abbiegemanöver auf der Straße ist für einen Fahrradfahrer manchmal etwas komplexer. Also nehme ich den Gehweg für den Moment und dann haben wir das Prinzip, den letzten beißen die Hunde. Das sind nämlich die Fußgänger, die im Moment darunter leiden müssen, dass der Raum so eng ist und sich am wenigsten wehren können.
Irene Bohlen in Berlin, ich danke Ihnen sehr für den Anruf.
Ja, danke auch.
Und steigen Sie heute noch aufs Rad oder ins Auto oder gehen Sie zu Fuß?
Naja, je nach Wetter.
Oh, das sieht ganz gut aus, soweit ich das hier beurteilen kann. Danke für den Anruf. Ja. Und da sind wir natürlich auch bei einem Thema, was tatsächlich ja auch Verkehrspolitik angeht. Also wir haben jetzt viel über Psychologie gesprochen, aber natürlich ist es auch eine verkehrspolitische Aufgabe, Aggressionen abzubauen. Also was kann denn nun der Staat, fangen wir da an mit Sanktionen tatsächlich, tun, um eine bessere Verkehrskultur herzustellen, Frau Scharifi? Sollte der deutsche Staat dem ja gerne, oder der Gesetzgeber, dem ja gerne vorgeworfen wird, in Deutschland zu milde umzugehen mit Verfehlungen im Straßenverkehr? Sollte man schärfer sein?
Ja, also schärfer sein, in welchem Sinne, ist die Frage. Also schärfer sein mit der
Strafe. Höhere Strafen.
Hohe Strafen.
Ja. Also, Geschwindigkeitsüberschreitungen, wenn einem die Vorfahrt genommen wird, Drängeln, Nötigung.
Also auf jeden Fall, ich finde es persönlich wichtig, dass tatsächlich einfach mehr Leute, die mehr Delikte machen, eigentlich mehr aussortiert werden, in diesem Sinne, dass sie wirklich einfach in verschiedene Maßnahmen gesteckt werden.
Also Führerschein früher weg?
Oder vielleicht bevor denn überhaupt Führerschein weg ist, dass wir einfach global etwas machen. Also zum Beispiel mit dem älteren Autofahrer, es gibt schon Entwurfprogramme, die wir bis jetzt eigentlich auch nicht durchsetzen konnten, zum Beispiel 65 plus. Ne? Was mache ich, wenn tatsächlich einfach meine Reaktionszeit weniger ist auf den Straßenverkehr? Was mache ich, wenn ich tatsächlich nicht mehr gut sehen kann? Ne? Ob ich tatsächlich nochmal das Auto nehme und fahre, obwohl ich weiß, dass ich eigentlich auch schon eventuelle Unfälle machen kann durch mein passives Verhalten? Oder auf die andere Seite auch schon, wir wissen schon lange, dass jüngere Autofahrer, jüngere Fahrradfahrer unter 21 Jahre, vor allem männliche Art, die sind schon eher fähiger für risikoartiges Verhalten. Und wir haben schon das Konzept Verkehrspsychologie, aber machen wir schon mehr oder weniger alles nach dem, was passiert ist. Ne?
Herr Bockmann, sollte man stärker sanktionieren? Sollte man den Führerschein früher entziehen?
Auf allen Ebenen müssen wir mehr sanktionieren. Wir hatten das Thema ja eben schon. Da geht es um die Frage, ob ich Erfolg habe mit meinem Verhalten. Und solange das der Fall ist, werde ich das nicht abstellen können. Und deswegen müssen wir früh eingreifen. Das hat aber natürlich zwei Bereiche. Das eine ist ein höherer Sanktionsrahmen. Also das Bußgeld, das wäre ja weit vor der Bepunktung, müsste schon höher sein. Dann müsste es eher oder mehr Punkte geben, damit man
zum
in
Beispiel,
dem Bereich...
Zum Beispiel, also im Moment glaube ich...
Nehmen wir mal die Gehwegnutzung, die wir gerade hatten. Ja, das kostet 15 Euro, ist also für die Polizei sogar ganz unterhalb des Radars. Sagen wir, ich habe einen gigantischen Aufwand, auch bürokratischer Art, 15 Euro, das macht die Fahrradstaffel in Berlin schon, aber jetzt andere Polizei, die auch noch aussteigen müsste aus dem Auto, dafür natürlich nicht. Das heißt, ich brauche eine andere Kontrolldichte. Das ist eben das andere Thema, weil natürlich jeder Verkehrsteilnehmer im Kopf so eine Arithmetik hat. Ja, wenn ich einmal im Jahr 100 Euro zahlen muss oder zehnmal im Jahr 10 Euro, ja, dann kommt das auf selber raus, dann werde ich das sein lassen. Und wir brauchen natürlich für die schweren Delikte eben auch Punkte, damit man aus dem Verkehrssystem aussortiert wird. Es darf sich einfach nicht lohnen, die Verkehrsregel zu missachten. Das ist das Prinzip.
Aussortieren heißt das, dass tatsächlich Führerscheinentzug auch früher, auch schärfer, auch dauerhaft? So, es gibt es ja... In ganz wenigen Ausnahmefällen ja auch, dass man auf Lebenszeit einen Führerschein entzogen bekommt, aber extrem selten, ne?
Ja, also mir geht es erstmal darum, dass sozusagen dann eine Denkpause tatsächlich einsetzt.
Ein paar Jahre wären da schon ganz gut.
Ja, das, was Frau Scharifi hier macht als Profession, ist ja eigentlich genau richtig. Und sie sagt ja auch eben auch, man darf damit ruhig schon früher ansetzen. Es gibt doch tatsächlich Leute, die in diesen Maßnahmen ihr Verhalten überdenken. Und das darf man ruhig schon bei 4 Punkten, sagen wir mal, machen. Das machen wir im Moment nicht. Dann zu sagen, okay, ich komme mal in so eine Maßnahme, wir kommen mal ins Gespräch miteinander, wie du dich im Straßenverkehr verhältst. Und das muss jetzt noch nicht heißen, dass der Führerschein weg ist. Dann hat man ja die Chance, ihn zu behalten.
Am Telefon ist Thomas Geißler aus Eisenach. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, hallo.
Wir hören Sie gut.
Jo, wunderbar.
Und sind ganz Ohr.
Ja, was ich mit reinbringen wollte, ist einfach, dass wir in Deutschland das Problem haben, dass die Bevölkerung in den letzten Jahren zusehends verblödet. Viele sagen ja auch, die Leute wären rücksichtsloser. Das würde ich nicht so behaupten, weil rücksichtslos würde ja heißen, dass die Leute es bewusst und vorsätzlich tun. Und das möchte ich den meisten Menschen nicht unterstellen, weil ich glaube, die meisten machen es einfach, weil sie zu doof sind. Das zweite Problem, was wir haben, das ist ein Problem, da sind unsere Innenminister und somit die deutsche Polizei dran schuld, dass im deutschen Straßenverkehr im ganz, ganz hohen Maße Straftäter nicht dem Gericht oder der Strafe zugeführt werden. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Beispiel Nummer 1. Kreisverkehr. Es wird rausgefahren, ohne zu blinken. Der Nächste kann deswegen nicht reinfahren. Haben wir den Straftatbestand der Nötigung? Sowas wird gerichtlich überprüft, passiert nicht. Einfädeln. Da wird möglichst die Lücke dicht gemacht, weil der links soll ja nicht reinfahren können. Das ist eine Straftat. Warum wird da nicht eingegriffen? Es gibt nur zwei Sachen, die in Deutschland wirklich kontrolliert werden. Das ist der Falschparker und das ist der, der zu schnell fährt übers Blitzen, weil da ja wohl etwas Geld in die Kassen reinkommt.
Herr Geißler,
das sind natürlich völlig falsche Signale.
Und uns läuft ein bisschen die Zeit davon. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Ich höre, Sie fahren im Auto, sind unterwegs. Ich wünsche entspannte Fahrt.
Hab ich, danke.
Dankeschön. Wir haben natürlich auch schon den zunehmenden Kampf auch um den Platz und den Raum in den Städten gesprochen, um die vielen verschiedenen Verkehrsmittel. Das unterscheidet ja Großstädte auch vom Land, dass man da sehr viele verschiedene Verkehrsmittel nutzen kann, sie auch nicht selber besitzen muss. Es gibt ja viele Sharing-Modelle für Autos schon eine ganze Weile, E-Scooter, Elektroroller, Fahrräder. Es ist viel unterwegs, also viel Konkurrenz auch zum klassischen Autoverkehr und diese verschiedenen Rollen, das hat uns auch schon interessiert. Und dazu gibt es auch einige E-Mails, zum Beispiel von Klaus Büchner, der uns schreibt, was soll eigentlich dieses ständige Gehetze über die angeblich aggressiven Fahrradfahrer? Das Fahrrad ist das friedlichste, umweltschonendste Verkehrsmittel überhaupt, aber der Radfahrer ist hilflos und ungeschützt. Im Gegensatz dazu ist das Auto Aggression per se. Deshalb muss der Autofahrer selbst auch nicht aggressiv werden, er muss nur fahren, denn er hat ja eine Waffe, Rüstung und Fluchtfahrzeug in einem. Da haben wir natürlich schon, Herr Brockmann, ein Stichwort genannt, nämlich Waffe. Das Auto als Waffe. Es gibt ja deutsche Gerichte, die ein Auto als Waffe bezeichnen. Kann man so weit gehen?
Tatsächlich benutze ich diesen Begriff im Einzelfall auch. Das gilt jetzt nicht grundsätzlich. Also das, was der Hörer da schreibt, würde ich jetzt nicht sozusagen in jedem Punkt unterschreiben. Aber natürlich ist es so, dass jemand, der außerhalb des Straßenverkehrs aggressiv werden möchte, natürlich, sagen wir mal, über gewisse Kräfte verfügen sollte, sonst wird das nicht lange gut gehen. Wenn der aber im Auto sitzt, kann auch jeder Schwächling, natürlich, wenn er ein großes Auto fährt, sich durchsetzen. Und dann wird tatsächlich das Auto gelegentlich auch zur Waffe und zwar zu einer legalen Waffe und damit sollten wir eben entsprechend auch kritisch umgehen.
Denn das ist es ja im Grunde genommen schon, was würden wir sagen, ab 30, 40 Kilometer pro Stunde ist ein Auto tödlich, oder?
Ja, das hängt natürlich
davon
ab. Kann
tödlich sein.
Ja, natürlich, das hängt ja davon ab, wen ich treffe. Wenn ich mit 40 Stundenkilometern einen Fußgänger unglücklich treffe, dann kann er selbstverständlich tot sein. Mhm. Wenn ich ein anderes Auto treffe, ist das eher unwahrscheinlich. Und deswegen haben wir in den Bundesländern, die Stadtstaaten sind, immer vergleichsweise wenig Getötete. Das sind dann in der Regel schwächere Verkehrsteilnehmer, also Radfahrer und Fußgänger. Aber natürlich ist jede Geschwindigkeit jenseits von 30 km/h potenziell tödlich.
Aber kann man dann sagen, dass eben Fahrradfahrer, dass Fußgänger, dass eben andere Verkehrsteilnehmer einfach automatisch schon mal gefährdeter sind als Autofahrer in den Städten, glaube ich, kann man fast
ja, das,
so sagen,
das,
oder?
Das gilt auf jeden Fall. Mhm. Das würde auch gelten, wenn die meisten Autofahrer total rücksichtsvoll fahren würden, denn nobody's perfect, selbst dann hätte ich Unfälle. Und der Radfahrer, der Fußgänger, auch Motorrad-, Rollerfahrer sind ja ungeschützt. Die haben kein Blech um sich herum, kein Gurt, kein Airbag. Und das heißt, jeder Unfall oder jede Kollision führt mindestens mal zum Sturz, wenn nicht zu schwierigeren Dingen. Damit muss man umgehen.
Wie unterscheidet sich die Aggression eigentlich in den verschiedenen Verkehrsarten? Also auch Fahrradfahrer können ja untereinander aggressiv werden. Aber da gibt es dann andere Möglichkeiten, diese Aggressionen auch zu mildern? Wie sehen Sie es?
Also ich habe schon verschiedene Verkehrsteilnehmer, die einfach zu Vorbereitung kommen. Fahrradfahrer erlebe ich einfach unter anderem als Teilnehmer, die nach dem Alkoholkonsum oder Drogenkonsum denken sie, das wäre bessere Mittel zu nutzen statt Auto. Wobei menschliches Gehirn unterscheidet nicht, also wie man mobil ist, wenn man alkoholisiert oder unter Drogen fährt. Ne? Und das ist meistens eigentlich auch schon diese Ungewissheit von Menschen, dass jeder Verkehrsmittel konnte eigentlich zur Gefahr werden. Im Endeffekt bin ich auch einverstanden, dass man individuell als Waffe bezeichnen kann.
Autos
und auch schon also Radfahrer. Also wenn ich alkoholisiert tatsächlich Rad fahre und also wenn ich 1,6 Promille erreicht habe in Deutschland, ist das tatsächlich einfach ein Entzug der Führerschein. Ne? Und das hat den Hintergrund, dass es emotionale und rationale Ebene im Gehirn tatsächlich auseinanderarbeiten. Ne? Oder rationale mehr oder weniger nicht mehr. Aber wenn ich einfach das Gefühl habe, durch diese Gewohnheiten tatsächlich kann ich Fahrrad fahren, dann gefährde ich tatsächlich auch schon Straßenverkehr, weil ich im Endeffekt nur emotional reagiere.
Aber wenn man davon ausgeht, dass die Macht offenbar ungleich verteilt ist zwischen Autofahrern, Lkw-Fahrern auf der einen Seite, Busfahrern ja auch auf der anderen Seite und eben Fahrradfahrern, Fußgängern, E-Scooterfahrern auf der anderen, dann haben wir da ein Ungleichgewicht, oder? Gerade in den Städten, kann man das so beobachten?
Also wie gesagt, meine Beobachtung ist, dass mit der Vorbereitung für die medizinisch-psychologische Untersuchung meistens da drin, dass es Fahrradfahrer weniger einfach auftauchen bei mir durch Aggressionen oder Verkehrsdelikte, sondern eher tatsächlich unter Drogen und Alkohol. Und insgesamt ist das aber auch schon Autofahren oder überhaupt auch als Fußgänger. Wir haben eine soziale Verantwortung für Straßenverkehr. Ne? Und das kann ich einfach so lange einsetzen, wenn ich tatsächlich bewusst teilnehme.
Regine Eike ruft aus Berlin an. Schönen guten Tag, Frau Eike.
Ja, recht schönen guten Morgen aus Berlin.
Ja.
Ja, also ich muss sagen, dass die Aggressivität im Straßenverkehr, egal wie man unterwegs ist, dann zunimmt, wenn man in die Enge getrieben wird. Also wenn der Verkehrsraum für alle nicht mehr ausreicht. Und ich plädiere ja damit, mit mehr Gelassenheit daran zu gehen, denn sonst hätte ich wahrscheinlich meine fast 60 Jahre nicht erreichen können, in dem Gewusel, in dem wir uns befinden. Ja, da kommt einfach eine Grundstimmung, die man als deutsche Grundstimmung bezeichnen kann. Die ist schon eine Grundstimmung, die aggressiv angelegt ist. Und mit dem Recht, ein Auto zu fahren, erst recht, also von Wiege auf.
Fahren Sie viel Auto? Oder welche Verkehrsmittel nutzen Sie?
Aber ich versuche, mich immer auch in den anderen hineinzuversetzen, wie der das sieht. Weil der Blick eines aus der Windschutzscheibe ist generell eine andere, als wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin. Mhm. Aber worauf ich mal das Augenmerk mal richten möchte, ist, was mich richtig ärgert, ist, der Regelbruch an sich wird kaum gutiert. Das heißt, also er wird gutiert, er wird nicht verfolgt oder wenn er verfolgt wird, dann zu geringen Strafen. Und man kann gar nicht so viel Rechtsbrüche verfolgen, wie sie tagtäglich stattfinden. Also es geht vor allen Dingen gegen den schwächeren Verkehrsteilnehmer, der Autofahrer gegen den Radfahrer und der Radfahrer gegen den Fußgänger.
Sie würden sich mehr Kontrollen wünschen, mehr Polizeipräsenz oder wie könnte man das verbessern?
Wir müssen mehr Folgen haben. Wir haben noch jetzt im Grunde genommen ein neues Gesetz. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon anwendbar ist, dass zum Beispiel das Falschparken auf Radwegen und Radstreifen mit 100 Euro bestraft werden kann.
Ich glaube, also nächsten Jahr gelten dann, ja.
Ab nächstes Jahr, das ist dringend notwendig, weil das Problem ist einfach, es wird auf den Schwächeren dann weitergegeben.
Regina, eigentlich ich kann Ihnen berichten, dass Siegfried Brockmann hier gerade sehr nickt.
Ja, ich lese auch gerne seine Berichte. Er schreibt ja auch mal regelmäßig in den einschlägigen Zeitschriften. Und die Aggressivität ist einfach, ja, sie ist auch vor allen Dingen vorherrschend männlich, das muss ich bestätigen. Und wo wir vielleicht auch mal gucken sollten, ist einfach die politische Durchsetzungsfähigkeit von demokratischen Obliegenheiten, die schon eigentlich, wir haben ja hier dieses Mobilitätsgesetz in Berlin und es ist sehr schwierig, da überhaupt an Informationen heranzukommen.
Ein Gesetz muss man vielleicht erklären, dass durch die Lage der Fahrradfahrer auch verbessern soll
und das geht so lange,
eine nachhaltigere Mobilität sicherstellen soll.
Mhm. Und genau, aber es ist einfach, wir haben hier in Berlin was Spezielles, wir haben eine Zwei-Stufen-Entscheidung politischer Art, das heißt also, wir haben den Senat und wir haben die Bezirke. Und Verkehr findet ja auch vor allen Dingen in den Bezirken und in den Hauptverkehrsstraßen statt. Und da ist es ganz schwierig, da wird vieles verschoben, da wird vieles auf Bauarbeiten verschoben und es wird nicht durchgesetzt. Also da sind ein Beispiel nur, da ist einfach ein Verkehrszeichen für eine Fahrradstraße. Das hat 7 Jahre gedauert von der Entscheidung bis tatsächlich zur Aufstellung dieses Schildes. Das war es ja noch nicht mal alleine. Da wurde das Schild aufgestellt und dann wird aber beobachtet, dass Autofahrer gar nicht wissen, was das Schild eigentlich beinhaltet. Und dass sie einfach hier untergeordnet geduldet sind, beziehungsweise da nicht durchfahren dürfen, nur Anliegerverkehr.
Regina Eike, ich würde jetzt gerne diesen Aspekt einfach nochmal kurz weitergeben an Siegfried Brockmann, der da auch einige Erfahrungen gemacht hat mit der Verkehrspolitik. Herrscht da oft einfach zu viel Bürokratie? Ist das zu langsam, auch für Dinge, die ja nun wirklich vielleicht für einen Abbau von Aggression im Straßenverkehr beitragen könnten, indem man eben zum Beispiel den schwächeren Verkehrsteilnehmern mehr Rechte einräumt?
Ganz schwierige Antwort. Auf der einen Seite bin ich durchaus bei den Bezirken und beim Senat, wo natürlich die mit einer irren Anspruchshaltung und Erwartungshaltung der Bürger umgehen müssen, die auch zu Recht besteht. Aber natürlich Planungsprozesse, Ingenieure überhaupt. Wer im Bezirk, gibt es kaum noch Ingenieure, weil die natürlich woanders hin wandern. Es ist alles in der Umsetzung sehr viel komplexer, als es am Anfang gedacht war. Auf der anderen Seite ist es eben leider auch so, dass Politik nicht unbedingt immer die richtigen Prioritäten setzt. Die Frau Eike hat gerade das Thema Bußgeld für Falschparken angesprochen. Das ist im Prinzip nicht falsch, denn natürlich ist das ein Problem, allerdings im Unfallgeschehen eben eher selten. Und es ist ein Gesetz pro Radfahrer. Jetzt habe ich also 100 Euro für das Parken auf Radwegen demnächst, aber nur 35 Euro, wenn ich in der Stadt statt 50, 70 fahre. Und das heißt, man muss mal gucken, ob man dieses ganze System, wenn nicht in einem Guss ändert, und das hatten wir ja heute auch schon mehrfach angesprochen, es ist alles im Grunde zu billig und das hat keinen Sinn, jetzt einen einzelnen Verkehrsträger herauszugreifen und zu sagen, für den mache ich es besser, sondern für alle muss es sich ändern.
Regina Eike in Berlin, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und wünsche ein möglichst entspanntes Wochenende.
Ja, danke schön.
Dankeschön. Und am Telefon ist jetzt der Jörg Sansenbacher aus Stuttgart. Schönen guten Morgen, Herr Sansenbacher.
Ja, guten Morgen.
Wir sind ganz Ohr.
Und zwar hier in Stuttgart gibt es ja Porsche und Daimler. Und die werben ja regelmäßig mit schnellen Autos. Das ist ja so ein Kaufanreiz. Jetzt wurden hier zwei Menschen totgefahren mit einer Geschwindigkeit von einem jungen Mann. Der ist 168 gefahren. Und da geht es ja schnell um Leben und Tod. Warum? Das hat ja irgendwas auch mit Werten zu tun. Was für Werte vermitteln Porsche und Daimler? Man soll schnell fahren, das ist cool. Und die Gefahren, die dahinter stecken, die werden gern von solchen Werbeprospekten verschwiegen, weil wir die Autos verkaufen wollen. Ich meine, es gibt zum Beispiel eine Idee, könnten Autos nicht automatisch gedrosselt werden, wenn sie in eine Stadt einfahren. Das könnte man elektronisch irgendwie hinkriegen. So eine Idee wäre vielleicht noch einzubringen. Mhm. Oder noch eine Frage, wenn man schwarz fährt in den Öfis, dann ist es eine Straftat. Es sitzen wohl mehrere Menschen im Gefängnis deswegen.
Weil sie das nicht zahlen können oder wollen.
Genau.
Herr Sansenbacher, ich danke Ihnen sehr für den Anruf, Jörg Sansenbacher in Stuttgart, und gebe das jetzt auch nochmal für einen Moment an Siegfried Brockmann weiter, was Herr Sansenbacher da gerade angesprochen hat, nämlich die vielleicht auch stärkere Kontrolle von Geschwindigkeiten. Das wird sicherlich ganz sicher nicht in allernächster Zeit passieren, aber klar, rein technisch wäre es natürlich möglich, die Geschwindigkeit von Autos zu drosseln, zwangsweise.
Ja, also die Überlegung gibt es schon länger. Tatsächlich hat die EU-Kommission auch eine entsprechende Regelung, sagen wir mal, sinngemäß bereits verabschiedet. Das heißt dort Intelligent Speed Assistance. Autos werden also in nicht allzu ferner Zukunft zumindest den Fahrer warnen, wenn er zu schnell fährt. Die nächste Stufe.
Das geht ja jetzt schon, ne?
Das geht jetzt schon, aber demnächst ist es halt auch verpflichtend, genau. Mhm. Und die nächste Stufe wäre dann tatsächlich auch der Eingriff. Dazu muss man jetzt aber auch wieder sagen, sind die Systeme zurzeit zu unperfekt. Das heißt, sie melden teilweise Geschwindigkeitsbegrenzungen, wo gar keine da sind, und umgekehrt. Das wird man im Zweifel also noch optimieren müssen. Ich will aber gerne nochmal auf den anderen Aspekt der Straftat eingehen, weil das jetzt so aussieht, als wäre das eine Straftat im Schwarzwald. Das ist so. Mhm. Aber auch im Verkehr habe ich gerade der Fahrer, der jetzt hier 160 gefahren ist, der hat natürlich eine Straftat begangen. Und selbst wenn ich, sagen wir mal, nur 50 fahre, die dort zugelassen sind, das machen die meisten Leute sich gar nicht klar. Und da läuft ein Kind auf die Straße, was ich aber vorher hätte sehen können. Auch dann ist das möglicherweise eine fahrlässige Tötung. Auch das ist eine Straftat. Die Leute denken immer nur da an die Sanktion, die ich habe, wenn nichts passiert. Aber eigentlich müsste jeder Verkehrsteilnehmer so fahren, so steht es auch in der StVO, dass er daran denkt, dass etwas passieren könnte.
Aber was er ansprechen wollte, glaube ich, der Anrufer aus Stuttgart, dass eben das Schwarzfahren in öffentlichen Verkehrsmitteln eben als Straftat oft geahndet wird. Da gibt es ja auch politische Initiativen über den Bundesrat, aber es ist alles ganz schwierig, das irgendwie noch zu verändern. Aber eben, ja, das Parken, das rechtswidrige Parken zum Beispiel auf Fahrradspuren, das ja durchaus zu gefährlichen Situationen führen kann, eben als Ordnungswidrigkeit mit ein paar Euro geahndet wird. Sollte man da auch vielleicht auch etwas ändern? Wie sehen Sie es?
Ja gut, man muss ja auch immer so ein bisschen gucken, wie schaffe ich einen Rahmen, der am Ende dann tatsächlich funktioniert. Also wenn das jetzt tatsächlich demnächst 100 Euro kostet, und ich habe ja eben schon gesagt, ich könnte mir weitere Delikte vorstellen, wo wir da auch deutlich anziehen, dann ist das natürlich was in der Regel wehtut. Wenn ich jetzt alles auf Gerichte verlagere, dann kann ich ja jetzt schon sagen, wenn die Masse der Delikte, die ich jetzt durch Bußgeldverfahren abarbeiten kann, plötzlich vor Gericht lande, werde ich dort Bearbeitungsdauern von 3-4 Jahren am Ende erzielen. Deswegen glaube ich nicht, dass das jetzt realistisch ist, sondern dass wir uns dann tatsächlich darauf konzentrieren, die wirklich schweren Delikte sind auch im Straßenverkehr Straftaten und die dann auch entsprechend zu ahnden.
Grit Rehbein ruft aus Rostock an. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Was ist Ihre Sicht auf die Dinge?
Ja, erstmal, dass man den Paragraph 1 der deutschen Straßenverkehrsordnung sich öfter zu Herzen nimmt, nämlich die gegenseitige Rücksichtnahme und die Vorsicht, also vorausschauendes Fahren. Wenn man sich das öfter zu Herzen nimmt, dass man daran denkt, dass man nicht alleine ist, dass die anderen auch nur Menschen sind, wie ich. Das ist ein Punkt. Und das Zweite ist, was ich am deutschen System kritisiere, ist, dass der Führerschein lebenlang gilt. Also das heißt, dass man den einmal macht und dass einfach viele Menschen noch irgendwie mit ihrem Lappen da von 1978 oder so rumfahren und das nie wieder aktualisiert werden muss. Also ich habe zum Beispiel auch eine neuseeländische Fahrerlaubnis und die gilt dort 10 Jahre. Und es ist auch relativ unbürokratisch, sich den dort wieder zu aktualisieren. Aber man muss zumindest einen Sehtest machen. Das ist ein Punkt. Und das wäre auf jeden Fall eine Überlegung, die man in dem Zusammenhang vielleicht hier einbringen könnte, dass man vielleicht noch mal ein paar Grundregeln oder so abfragt bei so einer Gelegenheit.
Ja, Grit Rehbein in Rostock, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und wünsche schönes Wochenende. Ja. Und am Telefon ist Uwe Kröger aus Münster. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Ja. Genau, ich hatte eine Idee noch zum Thema einfach, wie kommen Aggressionen zustande im Straßenverkehr? Häufig ist es ja eine Sache der Perspektive. Also ich fahre jetzt irgendwie mit meinem Auto und jemand ist vor mir zum Beispiel langsam und ich denke, der muss da weg, ne? Warum fährt er so langsam? Und es fehlt so dieses Hineinversetzen. Warum macht er das? Er hat ja vielleicht einen Grund zum Beispiel. Also ein Beispiel zum Beispiel, ich bin mal mit dem Transporter unterwegs gewesen, habe große Glasschränke dort drin gehabt, bin entsprechend vorsichtig um die Kurven gefahren. Hinter mir wurde ich angehupt, überholt und so. So dass eben dieser Perspektivwechsel eigentlich da sein müsste. Da hätte man sogar denken können, so nach dem Motto, das ist ein Transporter, was tut ein Transporter? Er transportiert und vielleicht transportiert er irgendwas, was empfindlich ist. Die Frage ist natürlich, wie kann man sowas fördern? Also das in den anderen hineinversetzen. Und da denke ich vielleicht, dass die Fahrausbildung in dem Sinne, die ist ja relativ kompakt am Anfang der Laufbahn mit Führerschein, der auch sehr vollgepackt wird mittlerweile, dass die vielleicht nochmal zweigeteilt wird. Also dass ein Teil des Führerscheins halt diese rein technische Sache, Straßenverkehrsregeln und so weiter ist. Und vielleicht 2 Jahre später, wenn die Leute eine gewisse Sicherheit haben, dann das nochmal aufgefrischt und vertieft wird, in dem Sinne, dass man sagt, okay, ich kümmere mich mal um Sachen, die dann jetzt, wo die Leute sich um die rein technischen Aspekte des Fahrens, Schalten, Verkehrs, Schilder und so weiter nicht mehr kümmern müssen, jetzt nochmal tiefer einsteigen und sagen, okay, ich nehme den Verkehr jetzt anders wahr und kann nochmal mehr Sachen wahrnehmen, als ich vorher gesehen hätte. Vielleicht kann ich mich auch nochmal um Frischfahrtechniken kümmern, um technische Aspekte des Autos, wie der Motor funktioniert und so weiter, was viele Leute auch nicht wissen. Ja. Solche Sachen.
Also soziale Kompetenz.
Anstatt zu reparieren, im Nachhinein mit irgendwelchen Schulungskursen bei Leuten, wo schon was passiert ist, im Vorfeld schon mal eigentlich alle Leute so ein bisschen mehr
soziale Kompetenzen ausbilden. Abfragen auch. Ja. Uwe Kröger in Münster, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Frau Scharifi, vielleicht kurz dazu, das wäre etwas, was Sie sich vielleicht auch wünschen würden als Verkehrspsychologin, dass man gleich von Anfang an bei der Führerscheinvergabe schon soziale Kompetenzen zumindest mitvermittelt?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben schon wirklich gutes System, zum Beispiel bei Deutsche Verkehrswacht. Also wenn wir das mit einbinden können, dass tatsächlich einfach auch schon von Kind an die Erziehung gemacht wird. Also so wie man auf dem Straßenverkehr sich wirklich sozial benehmen soll. Wie sind meine Kompetenzen tatsächlich gerade eben? Also meine Doktorarbeit geht es eigentlich auch um Aktivierung eigener Ressourcen. Und das heißt im Endeffekt, wie lerne ich einfach mit den stressigen Situationen zurechtzukommen? Wie lerne ich einfach auch schon sozusagen in einem Moment, wo ich sehr extreme Stress erlebe, wie kann ich einfach auch schon handeln in diesem Moment? Und das ist nur reine Trainingssache. Ich bin sehr, sehr dafür, dass wir einfach junge Autofahrer tatsächlich einfach auch schon wieder mit einziehen in der Verkehrserziehung und das einfach auch schon in angenehmer Art und Weise, bevor was passiert, tatsächlich einfach schon eingreifen, ne?
Tatsächlich ist es so, dass das Instrument schon mehrere Jahre diskutiert wird. Es, also Fahranfängerweiterbildung, steht auch in der Koalitionsvereinbarung dieser Bundesregierung. Wir werden, das wissen wir jetzt schon, nicht zu Potte kommen. Aber die Diskussion ist da, der Gedanke ist super und ich glaube, das bringt auch was.
Was tun gegen Aggressionen im Straßenverkehr? Das beschäftigt uns. Schreiben Sie uns auch gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Steffen Weber hat es unter anderem getan. Und schreibt hier zu unserem Thema, wenn auf der Autobahn jemand hinter einem angeflogen kommt, warum glauben dann manche Verkehrsteilnehmer als Lehrer auftreten zu müssen und solche auszubremsen? Einfach mal Platz machen und dann war's das, schreibt er hier. Und jemand anders, Conny Kappels, schreibt auch per E-Mail, wenn ich mich beim Autofahren ärgere, schimpfe ich laut und hemmungslos. Es kann mich ja sowieso keiner hören. Beifahrer fangen meist schnell an, sich zu amüsieren. Vielleicht wäre es möglich, bei der Werbung einzugreifen. Das ging ja auch beim Rauchen. Es muss doch möglich sein, den Glamour rauszunehmen. Werbeautos fahren immer schnell und über leere Straßen, was eine glatte Lüge ist. Die Fahrer sind immer jung und dynamisch. Schreiben Sie uns auch unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Parishar Sharifi ist bei uns, Verkehrspsychologin, und Siegfried Brockmann, der Leiter der Unfallforschung, der Versicherer. Und am Telefon ist jetzt Thomas Rieker aus Magdeburg. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich plädiere ganz einfach dafür, etwas mehr Gelassenheit im Straßenverkehr walten zu lassen und sich nicht dort in irgendwelche Fronten reinpressen zu lassen. Auf der einen Seite Fahrradfahrer, auf der anderen Seite Autofahrer. Und jeder droht dem jeweils anderen mit gesetzlichen Konsequenzen. Sondern wir sollten einfach mal versuchen, auch jeweils das andere Verkehrsmittel auch mal benutzen. Ich benutze beides. Ich fahre gerne Fahrrad, ich fahre gerne Auto. Und weiß natürlich dann als Autofahrer, wenn von rechts ein Fahrradfahrer rankommt, dass man dann vorsichtig fahren muss. Ebenso, wenn ich Autofahrer bin und vor mir, oder wenn ich Fahrradfahrer bin und vor mir steht ein Auto auf dem Fahrradweg, dann fahre ich ganz einfach vorbei und rege mich nicht auf über alle möglichen Sachen. Man kommt ganz einfach weiter im Leben, wenn man einfach mal gelassener an die ganze Sache herangeht.
Und vielleicht auch mit einem Perspektivwechsel, ne? Wie in Ihrem Fall.
Ja, Perspektivwechsel, ne? Und vielleicht müsste man einfach mal verpflichten, dann jeden dann mal alle Verkehrsmittel dann mal zu benutzen, damit man wirklich mal in die Perspektive des anderen dann mal hineinschauen kann.
Thomas Rieck in Magdeburg, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Wünsche ein entspanntes Wochenende, Herr Brockmann. Also so eine fast schon zwangsweise Perspektivwechsel, das würde manchmal vielleicht helfen, oder? Alles mal durchprobieren, um zu wissen, wie es ist, als Fahrradfahrer, also, als E-Scooterfahrer, als Fußgänger, als Autofahrer?
Also erstmal kann das natürlich nicht schaden. Der Rieke ist, den müsste man eigentlich klonen. Also wenn nur solche unterwegs wären, hätten wir es natürlich insgesamt viel leichter. Der wahrscheinlichere und übliche Fall ist aber, dass man durchaus Radfahrer sein kann, auch Autofahrer und Fußgänger, und dann aber die Perspektive einnimmt, die man in dem jeweiligen Verkehrsmittel dann tatsächlich auch hat. Das heißt eben durchaus wieder vergisst, wie es dem Radfahrer geht, wenn es um die Durchsetzung der eigenen Interessen geht.
Man wird zum anderen Menschen in einem anderen Verkehrsmittel?
Ja, das glaube ich eben schon. Man wird dann doch wieder zum Autofahrer oder zum Radfahrer oder zum Motorradfahrer oder zum Fußgänger. Deswegen, es schadet nie, auch andere Perspektiven mal kennenzulernen, aber insgesamt glaube ich nicht, dass das die Lösung unseres Problems ist.
Empfehlen Sie es manchmal, Frau Sharifi, Ihren Klienten zu sagen, also steigen Sie doch mal aufs Fahrrad oder laufen Sie einfach mal ordentlich durch die Stadt, um mal zu spüren, wie es ist, wenn Autos zu schnell sind oder zu aggressiv fahren.
Ja, natürlich. Also ich meine, Training schadet nicht. Und wenn ich einfach auch schon genug Training habe in verschiedenen Verkehrsmitteln, natürlich kann ich einfach auch schon Perspektive wechseln, besser wahrnehmen. Aber insgesamt geht es tatsächlich in diesem Moment, wo wir Aggressionen ausüben und unsere Wahrnehmung tatsächlich auch. Und unter Aggressionen sind wir, wie Herr Brückner auch gesagt hat, wir sind eigentlich nicht mehr Menschen, sondern wir reagieren auf der hormonellen Ebene, auf der hormonellen Basis, und diese hormonelle Basis steuert uns in diesem Moment. Also wenn wir genauer betrachten, dann haben wir den aktiven Amygdala, der eigentlich auch schon in diesem Moment versucht, eigentlich auch Kampf und Flucht auszuüben, ne? Wenn wir trainiert sind, natürlich haben wir die Möglichkeit, diese Konzentration und diese Wahrnehmung tatsächlich einfach auch schon in Gang zu bringen. Aber die Frage ist, inwieweit haben wir uns trainiert? Nochmal das Thema soziale Kompetenzen, wenn wir betrachten. Oder einfach auch schon schauen, inwieweit die Leute kommen gerne zu Psychologen. darüber zu sprechen. Also meine
das
Wahrnehmung.
Das würde einigen helfen, das zu tun?
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also die Wahrnehmung von deutscher Bevölkerung ist nach wie vor, zu Psychologe gehe ich, wenn ich tatsächlich verrückt bin. Aber Psychologen machen nicht nur eigentlich auch schon das Thema, wenn ich einfach verrückt bin, gehe ich dahin, sondern wir machen Stressbewältigungsprogramme.
Aber gibt es denn einfache Mittel in einer konfrontativen Situation im Straßenverkehr? Einfache, ganz spontane Mittel? Das sind ja wenige Sekunden, in denen es sich entscheidet, ob ich jetzt sozusagen aggressiv werde oder nicht, die man einfach an die Hand nehmen kann und die einfach ausprobieren kann. Haben Sie da was?
Ja, das vermitteln wir natürlicherweise auch. Also wenn die Klienten zu mir kommen, die tatsächlich einfach Aggression erlebt haben und einfach auch schon traumatische Situationen sogar erlebt haben, das ist auch sehr wichtig, ist, dass wir denen auch sagen, wenn ihr, sage ich einfach auch schon, neurologische Ebene eingeschaltet ist in dem Moment, wo sie einfach aggressiv sind, was können sie dagegen machen? Die einzige Lösung, was wir gerade im Moment als Mensch haben, ist das eine Atemübung.
Tatsächlich, tief durchatmen, der Klassiker.
Tief durchatmen, achtsames Atmen dazu. Ne?
Herr Brockmann, machen Sie jetzt auch manchmal?
Ja, ich atmen durch im Auto schon, aber nicht bewusst, das muss ich jetzt zugeben. Aber ich habe auch ein oder zwei Mittel, wie ich damit zurechtkomme. Das erste hat ein Hörer vorhin schon gesagt, sich mal in den anderen hereinzuversetzen. Das nennt man Empathie, das funktioniert auch sonst ganz gut. Und das andere ist, ich stelle mir manchmal vor, dass das jemand ist, mit dem ich befreundet bin oder meine eigene Frau oder mein Kind. Und in dem Moment ist sofort jede Aggression heraus und vor allen Dingen jedes Bedürfnis, möglicherweise tatsächlich irgendeine Gewalt anzuwenden. Und das kann ich jedem raten, einfach mal zu überlegen, was wäre, wenn das jemand ist, den ich gut kenne.
Also durchatmen, sich auch körperlich sozusagen versuchen zu entspannen und gleichzeitig Empathie. Das sind so zwei Faktoren, die man relativ schnell einschalten könnte zumindest in solchen Situationen?
Ja, wobei versuchen zu entspannen ist eigentlich auch schon kontraproduktiv, weil sie sind mehr angespannt. Mhm. Wenn sie kognitiv versuchen, etwas zu machen, das ist noch schlimmer.
Ja. Oder eben durchzuatmen, sagen wir mal so. Oder
ja. Ja. Also,
den Druck rauszunehmen.
Genau. So, also
auch körperlich.
Auf jeden Fall. Therapeutisch betrachtet wirklich einfach die Mittel, dass wir einfach auch schon in dem Moment haben, ist es das, was erreichbar ist. Und erreichbar ist das Atmen. Mhm. Also sie können immer das Atmen kontrollieren, in welcher Situation sie immer auch schon außerhalb oder innerhalb Auto aggressiv sind. Ne? Ja. Und das spürt man eigentlich. Nach einigen Trainingseinheiten spürt man. Ich habe auch schon zuletzt in einem Herzhaus gearbeitet, wo viele Leute wegen Herzinfarkt kommen. Ne? Und dann erleben sie eigentlich auch schon, wie konnten sie früher alles verhindern, bevor das zu spät ist.
Am Telefon ist Barbara Kohl aus Würzburg. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Morgen. Also ich spreche als Radfahrerin. Und aggressiv ist es wahrscheinlich auch. Ich sitze dann auf meinem Fahrrad und schimpfe wie so ein Rumpelstilzchen, aber zu mir selber. Das ist so mein Mittel. Hallo?
Ja, wir hören Sie. Sie schimpfen okay. Aber Sie regen sich aber über andere Verkehrsteilnehmer auf, oder?
Ja, also ich rege mich hauptsächlich, also komischerweise über Radfahrer auf.
Über die anderen Radfahrer?
Ja, weil ich denke, rechts überholen geht gar nicht. Nachts ohne Licht fahren und solche Sachen, wo ich denke, Leute, ihr habt doch irgendwann mal die Verkehrsregeln gelernt. Und dann denke ich auch, ab einem gewissen Alter, sage ich mal, fahren die wahrscheinlich auch Autos. Dann frage ich mich innerlich immer so, ja, verhalten die sich dann auch so im Auto? Ich verstehe es nicht. Also ich denke immer, es wäre doch gut, wenn man einfach miteinander auf sich Acht gibt. Das ist, glaube ich, das Problem. Und dieses Aggression im Straßenverkehr ist ja auch nur ein Symptom. Das sieht man ja auch in anderen Lebensbereichen, dass Menschen einfach mehr oder minder nur noch um sich kreiseln, ihre Umwelt oder ihre Mitlebewesen gar nicht mehr so wirklich wahrnehmen. Darum denke ich immer, wenn man doch jeder so achtsam ist, es wurde ja schon alles gesagt eigentlich, Achtsamkeit und so weiter und so fort, dann würde das auch ganz entspannter gehen. Also es gibt natürlich auch Autofahrer und ich bin auch kein Engel. Ich bin also auch schon bei Rot schon mal über die Ampel gefahren, wo kein Auto kam und kein Kind stand. Also es ist nicht so, dass ich da immer so ganz korrekt bin. Aber trotzdem, aber so Sachen wie rechts überholen geht gar nicht. Weder als Autofahrer noch als Radfahrer, weil da ist fast ein Unfall programmiert, weil ich habe keinen Rückspiegel und wenn ich mal auf die Seite fahre, ja, dann liegen wir beide auf dem Boden.
Ja. Barbara Kohl, ja. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Danke, bitte.
Ja, viele Grüße nach Würzburg. Und am Telefon ist Inken Kirchhoff aus Kiel. Moin nach Kiel.
Ja, moin. Ja. Genau, was ich sagen wollte, ist, also ich...
Wie hören Sie?
Ja, ich fahre gerne Fahrrad, ich fahre auch gerne Auto. Und mir ist auch aufgefallen, dass die Aggression unter den Fahrradfahrern auch oft extrem ist. Und ich finde auch, also im Grunde genommen, um es einfach auszudrücken, es wäre halt auch ohne Regeln schön, wenn die Leute einfach ein bisschen entspannter miteinander umgingen. Auch wenn mal ein Auto auf dem Fahrradweg steht, dann habe ich da auch Verständnis. Manche Leute ziehen um und so in Kiel kann man auch nicht irgendwie auf dem Bürgersteig stehen. Man müsste einfach generell gelassener miteinander umgehen, denke ich einfach.
Inken Kircher von Kiel, ich danke Ihnen sehr für dieses Plädoyer.
Sehr gerne, auf Wiederhören.
Und am Telefon ist Laurence Duprelle, ich hoffe, ich habe Ihren Namen richtig ausgesprochen, aus Stuttgart. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Florence Duprelle aus Stuttgart.
Florence, Entschuldigung, ja, Florence Duprelle.
Also ich bin in Stuttgart hauptsächlich als Pedelec-Fahrerin unterwegs. Ich würde gerne ruhig und entspannt fahren. De facto bin ich aber die ganze Zeit dabei, wie ein Rohrspatz zu schimpfen, weil das, was ich im Verkehr hier erlebe, auf keine Kuhhaut geht. Was ich also feststellen muss, ist einfach, dass in Deutschland eine verdrehte Wahrnehmung herrscht, nämlich dass das Recht des Stärkeren gilt, das heißt, dass des Autofahrers und dass das völlig in Ordnung sei. Also man kann das gut ablesen an der Darstellung in der hiesigen Zeitung. Da werden Radfahrer immer als rasende, rücksichtslose Radler verunglimpft. Oder wenn es darum geht, dass ein Fußgänger oder ein Radfahrer gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen hat, dann wird dann gesagt, ist über Rot gefahren, ist über Rot gegangen. Bei den Autofahrern in der Berichterstattung heißt es grundsätzlich, hat übersehen, hat die rote Ampel übersehen, hat die Vorfahrt übersehen, hat den Fahrradfahrer übersehen, den er dann über den Haufen gefahren hat. Und aber die allgemeine Wahrnehmung oder das Verständnis, was ich hier sehe, ist einfach, es ist in Ordnung, dass Autofahrer gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen. Und ich kann mich, also einer der Vorredner hat mal gesagt, jeder macht mal Fehler. Sowas könnte ich akzeptieren, aber ich muss hier im Straßenverkehr feststellen, dass grundsätzlich die Einstellung bei den meisten Autofahrern herrscht, dass sie sich nicht an die Grundregeln der Straßenverkehrsordnung halten müssen. Hm. Also mittlerweile erlebe ich täglich, dass die Leute grundsätzlich keinen Blinker setzen, grundsätzlich nicht den Schulterblick machen, dass sie zum Teil auf der falschen Straßenseite fahren, also nicht nur SUV-Fahrer, die irgendwie die Maße ihres Autos nicht einschätzen können, auch Kleinwagen fallen auf der falschen Straßenseite, die Straßenecken werden zugeparkt, überhaupt wird überall falsch geparkt, ohne dass was passiert. Oder auch so ein Standard, wo ich immer davon ausgehen muss, dass ich zwar im Recht bin, aber nicht darauf zählen kann, ist so eine Ausfahrt aus dem verkehrsberuhigten Bereich. Der Autofahrer hätte auf alle Fußgänger und Fahrradfahrer und andere Autofahrer zu achten, meint aber, das sei eine normale Straßenecke mit Rechtsvorfahrt und er kann einfach losbrausen.
Mhm.
Also ja. Ich meine, ich will jetzt nicht das Fehlverhalten von manchen Fahrradfahrern entschuldigen, auch nicht das von Fußgängern, aber für mich ist klar, dass man da auch abstufen muss. Wenn ein Autofahrer sich falsch verhält, dann bringt er andere Leute viel stärker in Gefahr, als wenn ein Fußgänger über die Straße läuft. Darüber rege ich mich auch auf. Aber ich finde es unmöglich, ja, dass halt mittlerweile der Standard ist, dass ein Autofahrer der Meinung ist, er muss sich nicht an die Grundregeln halten.
Ja,
also
das sind ja
die ersten 10 Regeln der Straßenverkehrsordnung.
Ja, ja. Frau Dabell, ich glaube, das ist angekommen, Herr Brockmann. Haben Sie auch den Eindruck, dass sich Autofahrer einfach mehr Rechte herausnehmen, auch einfach vielleicht aus der jahrzehntelangen auch Autokultur in Deutschland, dass man eben das Gefühl hat, ja, Auto, das ist eben der Inbegriff von Mobilität in Deutschland?
Ja. Gar keine Frage. Und wenn man natürlich in Stuttgart lebt, hat man das nochmal in Potenz.
Ist nicht der erste Anruf aus Stuttgart heute.
Ja, weil ich kenne Stuttgart auch ganz gut. Da ist das tatsächlich so. Das ist natürlich automobil geprägt par excellence. Und natürlich nehmen sich Autofahrer Rechte heraus, können sie im Zweifel auch, sogar ohne großes Unrechtsbewusstsein. Also die Polizei kann stundenlang Geschichten darüber erzählen, dass es praktisch keinen Autofahrer gibt, den man dann anhält oder den man, der dann da ein Ticket kriegt, der das einsieht. Sondern immer war irgendwas in den Umständen daran schuld, dass man das nicht anders machen konnte. Und ich glaube, da hat Frau Scharifi möglicherweise auch eine Lösung, wie wir sozusagen dieses Reflektieren des eigenen Verhaltens, wie wir das verbessern können. Mhm. Denn das ist natürlich ein Grundproblem. Wenn ich mich gar nicht als Verursacher von Problemen sehe, dann werde ich dieses Verhalten auch nicht ändern.
Und da geht es ja nicht nur um fließenden Verkehr, sondern auch um ruhenden Verkehr. Ne? Frau Duprelle, Sie haben es ja, glaube ich, angesprochen, was das Zuparken von Ecken angeht oder von Fußgängerüberwegen oder Ähnlichem. Auch das.
Ja, ich meine, also da muss ich auch zustimmen, also die Wahrnehmung, die aufgebaut wird, ist immer, ich bin das Opfer. Ich kann
als
nicht
Autofahrer
anders, ich muss mein Kind zur Schule bringen, ich habe es eilig, ich muss schnell zur Arbeit und es ist einfach nur die Grundhaltung, es ist in Ordnung, wenn ich gegen die Straßenverkehrsordnung verstoße und alle, die mich dann darauf ansprechen, die kann ich dann auch noch verbal bedrohen, habe ich auch schon erlebt. Also
Das heißt, Sie gehen da in keine Kommunikation oder versuchen auch nicht mit den Menschen da ins Gespräch zu kommen?
Bringt nicht viel. Ich habe zum Beispiel mit Falschparkern mal das Gespräch aufgenommen und das Verhalten ist immer das Gleiche. Erst werde ich beschimpft, dann werde ich verbal bedroht und als dritter Schritt kommt dann irgendeine Geschichte vom, keine Ahnung, kranken Hündchen oder was auch immer. Oder hier sind keine Parkplätze, obwohl um die Ecke Parkplätze wären. Dann kommen dann irgendwelche falschen Ausreden. Hm. Aber die Grundhaltung ist, dass sie im Recht sind, wenn sie gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen.
Florence Duprell in Stuttgart, also über aus Ihrer Sicht fehlendes Unrechtsbewusstsein bei vielen Autofahrern in der Stadt. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Viele Grüße nach Stuttgart. Das beschäftigt uns, Aggressionen im Straßenverkehr, die eben ja zum Teil auch durch falsches Parken hervorgerufen werden können. Und am Telefon ist Christian Knocher aus Mainz. Schönen guten Tag.
Ja, guten Morgen.
Wir sind ganz
offen. Mir ist was eingefallen zu dem Thema, weil ich mindestens über ein Jahrzehnt, immer sehr viel Auto gefahren bin, so zwischen 60.000 und 80.000 Kilometer im Jahr, vor allem beruflich. Und so auf der Spitze ist es dann passiert, als ich in Sao Paulo gelebt habe, meine Zeit, und habe dann gemerkt, ich muss hier einfach mal eine Entscheidung treffen und die kann ich jeden Tag neu treffen. Muss ich jetzt Auto fahren oder will ich das nur? Weil die Situation ist einfach so, es ist von allem viel zu viel. Ja, es gibt auch zu viele Autos. Deutschland eigentlich Autoland ist nur eins davon. Es ist von allem immer mehr, immer weiter. Und gerade gestern hatte ich wieder eine Situation, wo ich gedacht habe, jetzt könnte ich einfach mal in die Mainzer Innenstadt fahren, auf den Weihnachtsmarkt gehen und dann fiel mir ein. Kann man ja Gott sei Dank gucken bei Google Maps. Okay, da ist gerade Black Friday. Ja, da ist gerade der Weihnachtsmarkt neu eröffnet und es war alles rot. Ja, und dann denke ich, nö, dann bleibe ich zu Hause. Da frage ich ein paar Freunde, ob die Glühwein trinken wollen und mache das zu Hause. Ja, es ist natürlich was anderes, wenn ich beruflich fahren muss. Aber mir hilft einfach zur Aggressionsvermeidung die Vermeidung des Straßenverkehrs an sich womöglich. Und ich glaube, da hat man viel mehr in der Hand, als man denkt.
Christian Knoche in Mainz, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Ja. Und am Telefon ist jetzt Gabriel Schreier-Reuter, ich habe es richtig ausgesprochen, aus Fritzlar. Schönen guten Tag.
Hallo. Und zwar mein Aspekt ist, ich möchte an die Florence anschließen, dass die Wahrnehmung irgendwie eine sehr schräge in Deutschland ist. Und da Menschen ja so emotional gesteuerte Wesen sind, glaube ich nicht, dass man das so über Verbote oder in den Griff kriegen könnte, über Erziehung und auf alle Fälle, was vorher gesagt wurde. Ich mache jetzt mal was ganz Pragmatisches und vielleicht auch was ganz Gemeines. Also ich finde, in Deutschland oder auch auf der Welt wird dieses Auto mittlerweile wie ein Gott angesehen. Und es ist das schnellste und gefährlichste und für mich auch eine Waffe. Wie wäre das, wenn Autobauer dieser Welt Autos produzieren, die maximal 130 km/h fahren und auf allen Straßen im Prinzip nur 130 gefahren wird? Weil dann wäre schon ganz, ganz, ganz viel Wind rausgenommen und Autofahrer müssten ein anderes Bewusstsein, emphatisches Bewusstsein entwickeln, weil sie diesen Adrenalinausstoß, den sie beim Schnellfahren ja gar nie haben könnten.
Sivi Brockmann, was sagen Sie?
Ja, also wenn das sozusagen das Bewusstsein des Autofahrers adressieren soll, dann wäre da vielleicht was dran im realen Unfallgeschehen, aber natürlich im Wesentlichen nicht, weil wir ja damit weder Landstraßenunfälle noch Unfälle im Stadtverkehr verhindern würden. Dann müsste ich eher an das Beschleunigungsvermögen dieser Fahrzeuge heran. Das wäre jetzt nochmal ein anderes Thema. Aber ich meine, wirtschaftspolitisch gedacht ist das ja sowieso eher eine Utopie, als dass das Realität werden könnte.
Fahren Sie selber manchmal Auto oder gar nicht?
Also ich habe ein Auto. Ich bin früher auch immer zur Arbeit gefahren. Jetzt fahre ich so, dass ich Öffi benutze. Klimawandel ist das große Wort, weil ich denke, jeder muss bei sich anfangen, damit da was passiert. Denn sonst machen wir diese Welt kaputt. Ja, ich habe mein Auto jetzt neulich mal so lange stehen gelassen, dass die Bremsen alle verrostet waren. Seitdem bewege ich mein Auto wie ein Tamagotchi einmal in der Woche.
nur um es am Leben zu halten sozusagen.
Um es am Leben zu halten, genau, ja. Weil sonst muss ich wieder...
Sonst verkaufen Sie es doch einfach, oder?
Ja, jetzt am Ende, ich brauche es manchmal für Betriebsbesuche, wenn es dann im Prinzip... es ist schon sehr alt, wenn es dann seinen Geist aufgibt, ich kaufe mir kein neues mehr. Es gibt andere Lösungen. Mein Vorredner hat recht, also man muss kein Auto haben, weil ich meine, wenn ich Fahrrad fahre, bin ich viel ungefährlicher und als Fußgänger bin ich eigentlich auch, weil direkte Kommunikation ist. Im Auto habe ich die Scheibe zwischen mir.
Gabriel Schreier-Reuter aus Fritzlar, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und wünsche noch ein schönes Wochenende.
Dankeschön, Ihnen auch.
Vermutlich ganz ohne Auto.
Ja,
Oder ich bin ewig krank.
Oder, gut. Ich wollte fragen, ob Sie nochmal bewegen müssen am Wochenende jetzt, damit die Bremsen
nicht
wieder.
Nein, ich bin krank, ich liege im Bett.
Dann wünsche ich gute Besserung.
Dankeschön.
Danke für den Anruf. Und am Telefon ist Anke Melder aus Nickenich. Wo ist das schöne Nickenich? Klären Sie uns auf, bitte.
Ja, das ist am Laacher See in der Nähe von Koblenz, Andernach.
Ah, sehr schön.
Ja. Ja, sag mal, ich habe so das Gefühl, dieses grundsätzliche Problem ist, dass viele keine Eigenverantwortung mehr haben, gar nicht darüber nachdenken, was sie anrichten mit den Verkehrsübertretungen, mit Allgemeinem, was alles mit dem Verkehr zu tun hat, was schiefläuft. Ich bin sowohl Radfahrer, Autofahrer und Fußgänger und erlebe das in allen Sparten. Das fängt, wie gesagt, wie die Vorredner schon gesagt haben, ist da schon alles gesagt worden. Wenn man im Nebel ohne Licht fährt, denke ich, man denkt gar nicht nach oder nur mit Tagverlicht, wo hinten kein Licht ist.
Also Autofahrer
bei den meisten Autos.
Ja.
Ja, bei den Autofahrern. Mhm. Oder bei Radfahrer ohne Licht. Oder als Fußgänger, wo ich mich auch nicht mit ausschließe, zu dunkel angezogen ist im Dunkeln. Dann denkt man einfach zu wenig nach. Das hat ja auch ein bisschen mit Eigenverantwortung zu tun, weil man schadet sich ja auch selber.
Wie könnte man das ändern? Sollte man bei der Vergabe des Führerscheins dort auch ein paar andere Kompetenzen noch mit abfragen? Was hier gerade schon angesprochen worden ist, soziale Kompetenzen, auch Umgang mit schwierigen Situationen. Würden Sie sich sowas wünschen?
Auf jeden Fall. Denn genau das provoziert ja auch diese Aggressionen. Dieses Fehlverhalten, was oft darstellt, damit schließe ich mich selber auch nicht aus, passiert mir auch. Fehler kann man machen, sagt man, aber aus Fehlern nicht zu lernen, das ist eine Schande.
Sie werden auch mal aggressiv im Straßenverkehr?
Aggressiv nicht, nein. Hm. Aber ärgern tue ich mich schon und ich mache auch Fehler.
Hm. Wie gehen Sie mit dem Ärger um? Schimpfen Sie dann ein bisschen oder was? Wie
ich schimpfe.
Lassen Sie Luft raus?
Ich lasse Luft raus bei mir selber. Und dann ist es aber auch gut. Also ich versuche möglichst viel Rücksicht zu nehmen. Ich mache dann lieber ein bisschen zu langsam als zu schnell. Ich nehme mehr Zeit und ich fahre auch möglichst wenig. Heute muss ich es nicht mehr jeden Tag fahren. Früher musste ich das. Und deswegen, ich versuche mich einfach anzupassen, soweit es irgendwie geht. Denn es bringt gar nichts, diese Raserei. Das ist eine Minute. Da kommt man nicht früher ran. Man ist nicht früher da. Man gefährdet nur sich und andere.
Anke Melder in Nickenich, in der Nähe von Koblenz. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Danke.
Siegfried Brockmann, das haben wir vorhin in einer kurzen Moment auch mal, als die Musik lief, besprochen, dass viele Verkehrsteilnehmer, glaube ich, zum Teil so die physikalischen Gesetze oder auch die Gesetze des Fortbewegens nicht so richtig auf dem Schirm haben und immer ganz, ganz schnell an die Kreuzung fahren. Um dann wieder anhalten zu müssen und wieder anhalten zu müssen. Sollte man sowas eigentlich bei der Führerscheinvergabe auch vermitteln, sozusagen so ein paar Grundgesetze des Fortbewegens? Dass ständiges Anhalten und sozusagen schnell anfahren und wieder schnell halten gar nichts bringt?
Also mal abgesehen davon, dass ich glaube, dass wir diese Führerscheinausbildung auch nicht überfrachten dürfen, weil die schon genug damit zu tun haben, dann überhaupt dieses Auto halbwegs zu beherrschen. Da können wir nicht zu viel reinknallen. Glaube ich aber auch nicht, dass denjenigen, die das so betreiben, nicht klar ist, dass das im Grunde Unfug ist. Da geht es offenbar also entweder um gar nicht nachdenken oder eben darum, wir hatten vorhin mal die Schlange beim Bäcker, dass auf keinen Fall vor mir noch jemand einschert. Mhm. Denn wenn ich mich langsam bewege, in Berlin erleben wir das ja sehr häufig, dann habe ich nochmal zwei vor mir und das möchte ich auf keinen Fall. Also fahre ich halt sehr schnell an diese Ampel heran. Und das hängt eben aber auch wieder natürlich mit dieser Gesamtfunktionsweise des Verkehrssystems hier zusammen.
Dann versuchen wir es einfach in Bottrop mit Markus Kemme.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, also ich bin jetzt an die 50 Jahre alt und fahre seit dem 18. Lebensjahr Auto. Mein erstes Auto hatte 37 PS und wir haben jetzt ein Auto mit 90 PS. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, wir sind in so einer nimmersatten PS-Situation. Also es gibt immer mehr Menschen, die also hoch motorisiert Auto fahren. Und irgendwie glaube ich, dass das Auto irgendwas mit uns Menschen macht. Also es potenziert irgendwie die Kraft, die wir haben und trennt uns von anderen Verkehrsteilnehmern. Und glaube ich, steckt da ein großes Problem drin.
Markus Kämmer in Bottrop, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Ja, danke auch.
Und wünsche schönes Wochenende. Gleich hier geht es bei uns weiter mit Christian Raphansel und dem politischen Buch aus dem Grillo-Theater in Essen. Und das war schon wieder unser Gespräch hier über Aggressionen im Straßenverkehr, was uns ja alle betrifft. Perisha Sharifi, Verkehrspsychologin aus Berlin. Was nehmen Sie mit aus diesen 2 Stunden?
Mehr Erziehung, also vor allem bei jungen Autofahrern. Also dass wir einfach frühzeitig ansetzen, bevor das ein Unfall passiert oder Führerschein entzogen wird.
Mhm. Herr Brockmann?
Ja, ich bin nach wie vor der Meinung, Erziehung alles schön und gut, aber wir müssen verhindern, dass derjenige, der sich falsch verhält, auch zum Erfolg kommt. Und das heißt mehr Kontrollen und auch höhere Strafen, mal für den ersten Hieb.
Wie kommen Sie jetzt nach Hause? Mit dem Auto wieder?
Sind Sie mit
dem Auto gekommen und gehen oder fahren wir wieder mit dem Auto? Braucht man bei Ihnen auch?
Ja, so wird es sein. Ich werde es ja jetzt hier nicht stehen lassen.
Ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei uns waren. Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer und Perisha Sharifi, Verkehrspsychologin aus Berlin. Was tun gegen Aggressionen im Straßenverkehr? Das war unser Thema.